Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Simon, da sind wir wieder zu einer neuen Gespielt-Folge. Heute mal mit einem leichten anderen Ansatz. Und zwar versuchen wir mal ein paar kleine Spiele abzuarbeiten, über die man jetzt nicht stundenlang referieren kann. Kleine Kartenspiele dabei oder auch Titel, die vielleicht schon mal länger dauern, aber wo es sich einfach auch nicht lohnt, länger drüber zu spielen, weil sie vielleicht so unfassbar gut sind, aber bekannt oder auch nicht so gut. Das schauen wir gleich mal. Simon, wie ist es dir ergangen? Was hast du sonst so erlebt?
Ja, Stefan, meine Güte, die letzten Wochen waren ein bisschen hart, denn ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich die Messe nicht packe, weil wir hatten hier so ein bisschen Lazarett. Das heißt, ich habe versucht, mit Maske und Desinfektionsmittel alles clean zu halten, damit ich mich bloß nicht irgendwie anstecke, damit ich die Messe packe. Und deshalb haben wir tatsächlich auch so ein bisschen Couchprogramm gemacht, statt Brettspiele zu spielen. Und da lief, was natürlich nach deinem Tipp, Stefan, es war nicht dein...
Es war nicht K-Pop Demon Hunters.
Genau, es war K-Pop Demon Hunters, natürlich.
Ach du Gott, nein.
Oh, Stefan, wie? Du hast mir das empfohlen.
Ich habe dir es nicht empfohlen.
Wie? Du hast gesagt, das war total schön und cool.
Nein.
Und, hä?
Nein.
Natürlich. Ja, jetzt müssen wir aber hier einen Rewind für die Folge. Du hast mir das voll angepriesen.
Das habe ich dir garantiert nicht angepriesen.
Doch, hast du.
Nein.
Ich habe es nur deshalb geguckt.
Gesagt, das ist ganz nett. Also das,
ja, genau.
Größte, also die Story ist ja 0815.
Die ist Bullshit, ja. Aber ist okay.
Und es lebt ja wirklich nur von dem einen großartigen Song. Und
von
so ein bisschen
Song?
Vom Setting einfach. Ja, von diesem Golden, was ja wirklich so ein...
Ich fand den tatsächlich den schlechtesten von den Songs, muss ich
sagen. Was?
Das
ist ja schon mehrere Falschaussagen.
Pass auf.
Geht
K-Pop Demon Hunters
war
genau der richtige Film, weil man eben nicht so viel nachdenken musste. Und du weißt ja, Stefan, ich mag Filme nicht, wo gesungen wird. Aber K-Pop Demon Hunters mochte ich. Das ist doch verrückt, oder? Also endlich mal ein Tipp von dir, den du erstmal gerade wieder revidiert hast.
Ich habe das nie empfohlen nach dem Motto, du musst es unbedingt gucken.
Nein, aber es war so, hat Spaß gemacht. Und genau das würde ich auch sagen. Das ist eine Story, die wirklich klein ist. Ich sag mal, total Banane. Aber trotzdem, der Film hatte irgendwie Herz. Der war irgendwie unterhaltsam, war super schnelllebig irgendwie, es ist viel passiert, der Sound war genial, also ich finde, wäre jetzt überhaupt gar nicht so im K-Pop-Genre überhaupt zu Hause, aber ich fand, musikalisch war der schon ziemlich nice, der Film. Auch wenn die Story da vielleicht ein bisschen zu eng verwoben ist, dass die Girl-Group gegen die Demon-Boy-Group in Musik-Battles quasi versucht, die Dämonen zu vertreiben und so, das war vielleicht ein bisschen drüber. Aber für den Abend war es genau das Richtige. Ich mag ja auch Trash-Filme zum Beispiel super gerne, ne? Also ein Sharknado oder sowas, das lege ich mir ja öfters mal in den DVD-Spieler beziehungsweise in die PlayStation mittlerweile.
Ja, aber ich
hatte Spaß.
Ja.
Also ich hatte deutlich mehr Spaß, als ich hätte haben sollen. Also ich hätte jetzt sogar gesagt, für mich war das im Genre Animations-Sing-Film war es für mich so eine 9 von 10 sogar, muss ich sagen.
9 von 10,
ja.
Um Gottes Willen, nein.
Ja,
auf
doch,
gar
doch.
Keinen
der
Fall.
Hat schon echt
ich glaub,
Bock gemacht.
Die größte Leistung des Films ist so ein bisschen, finde ich, dass es einfach vom Setting her halt gefühlt so ein bisschen mal was anderes ist. Es hat bei uns ein bisschen geschafft, beide Kinder, junge Mädel, so ein bisschen mäßig zu unterhalten, aber irgendwie so wirklich geflasht war einfach keiner. Ist natürlich generell super populär. Ich würde sagen, Golden ist trotzdem mit Abstand bester Song in dem
ist
ganzen
ein schöner Song.
Film, aber ja, ich also finde den overhyped.
Ey, das ist skurril. Du solltest dir die Folge nochmal anhören, wo du
muss
den
ich mir den nochmal
hast.
Also mein Motto ist ja Strong Opinions loosely held. Ne? Also das also ja. Starke Meinungen, aber eben schnell die auch wieder zu ändern.
Schön,
vielleicht
dass du aber auch Sachen empfehlst, die du jetzt als overhyped bezeichnest. Aber es hat
ich
diesmal funktioniert.
Ich hab dir das doch nicht. Niemals kann ich mir vorstellen, dass ich das empfohlen habe.
Den ich abgebrochen habe.
Ja, ich weiß es. Okay, alles gut. Ich empfehle dir jetzt was anderes. Pass auf.
Okay, Stefan.
Ich war im Urlaub. Und da Urlaub ist immer auch Manga-Lesezeit. Und das ist natürlich schon so ein nerdiges Hobby, was wahrscheinlich die meisten nicht interessiert. Aber nach einer langen Durststrecke, wo ich so die Top-Titel abgearbeitet habe und auch öfters enttäuscht wurde, als es mich erfreut hat, jetzt ein Titel, den ich noch nicht zu Ende gelesen habe, aber die ersten 4 Bände von 8, glaube ich, oh. Pluto heißt der. Mhm. Und das ist von dem gleichen, der Monster und Billy Bat gemacht hat. Iasawa, bin jetzt gerade zu voll zum Nachgucken. Ganz bekannter Typ auch, Monster auch ultra bekannt, hatte ich mal erzählt, dass so ein Chirurg, der rettet einen Jungen das Leben, der wird dann zum Massenmörder und dann fühlt er sich verantwortlich, den zu fangen. Das sind generell so Detektiv-Stories, die er schreibt. Und Pluto finde ich richtig gut und es ist auch ein Sci-Fi-Setting. Es geht geil. Viel um Roboter, Roboter im Verhältnis zu Menschen. Also es geht dann, gibt so Sachen Roboterrechte und wie ähnlich sind sie sich zum Menschen. Ja. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das deins sein könnte.
Ist das abgeschlossen?
Das ist abgeschlossen, genau. Das ist eine abgeschlossene Story über 8 Bände eben. Ah. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich nämlich mit Billy Bat angefangen hatte, was so das Ultra, Billy Bat und Monster. Und das war so, fand ich okay bis jetzt, auch nicht schlecht. Vielleicht fehlt da noch so der Turning Point, auch sehr kreativ gemacht wieder. Aber Pluto hat mich viel mehr begeistert. Und da warte ich jetzt gerade, dass der liebe Paketdienst mir hier die nächsten restlichen Bände bringt, die ich dann zu Ende bringen werde.
Das ist auch ein japanischer Manga, ne?
Das ist ein japanischer Manga.
Weil er sieht, genau. Ich gucke jetzt gerade hier in die Leseprobe rein und es hat jetzt nicht so diesen typischen Manga-Look, den man aus anderen Titeln kennt. Also es hätte jetzt auch einen Comic theoretisch sein können.
Spielt auch zum Teil in Düsseldorf. Daher.
Okay. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja riesen Fan von Detroit Become Human. Das halte ich immer noch für eins der besten Videospiele, in Anführungsstrichen. Viele sagen ja, es ist viel zu wenig Spiel, aber ich sag mal, die Stories und die Geschichten, die Entscheidungen, die man dort trifft, das finde ich genial, so rund um Androidenrechte, was dürfen die, wann ist man eigentlich Mensch und sowas. Das ist so, weiß nicht, das ist genau meine Sci-Fi-Nische. Ich finde auch immer noch Ex Machina zum Beispiel auch ein unfassbar starker Film. Gibt's eine Menge, die sich damit beschäftigen und deshalb, also das werde ich mir anschauen. Bin ich gespannt. 8 Bände, gut, dann bin ich ja auch schon wieder bei über 100 €, aber ist ja nicht so, als hätte ich nicht hier noch 200 Comics gefühlt zu lesen, die ich alle in den letzten Monaten bestellt habe. Ne?
Und vielleicht ja dein Einstieg in die Manga-Welt.
Ja, ich habe ja tatsächlich noch ein paar Mangas hier. So ist nicht. Also
ja, zwischen haben und lesen ist ja noch ein Unterschied.
Ich habe auch Animes gelesen, aber die konnte ich nicht, also ich habe Leviathan gelesen gehabt, den kann ich nicht bedingungslos empfehlen zum Beispiel. Das ist so ein bisschen Herr der Fliegen Battle Royale Prinzip, also so ein Raumschiff, was irgendwie ja nicht mehr weiterkommt und es geht ums Überleben, aber der dritte Band, der macht es leider in der Trilogie komplett kaputt, der ist völliger Mumpitz von der Geschichte her, hat mich der sehr enttäuscht, bis dahin war es sehr gut, kann ich dir aber auch gerne mal leihen, also tut jetzt nicht weh, wenn der in meinem Regal fehlt, sag ich mal. Dann hatte ich auch wieder mehr Platz.
Es ist schon okay. Der ist jetzt in meinem Research nicht aufgetaucht, dass ich den unbedingt lesen muss. Ja. Und wenn du ihn ja sowieso nicht gut fandest, dann...
Ja gut, aber dann musst du ihn ja mögen. Dann ist ja klar.
Ja, so... Es funktioniert ja manchmal, aber nicht immer.
Wollen wir denn in die Brettspielwelt einsteigen?
Aber natürlich.
Ich bin sehr gespannt, ob wir bei dem Titel einer Meinung sind. Und zwar geht es um den Titel Abroad, erschienen bei One More Time Games, die ja, ich sag mal, bisher eine exquisite Auslese an Spielen herausgebracht haben innerhalb der letzten, ja wann ist Rift Force rausgekommen? 2021.
Boah, ja,
schon. Rift Force, bist du ja Riesenfan. Ich finde Rift Force auch immer noch gut. Ich fand das damals, als herausgekommen ist, auch wirklich richtig gut. Mittlerweile würde ich sagen, ja, kenne ich halt andere Spiele, die ich besser finde in dem Bereich, aber du bist ja immer noch großer.
Ja, großer Fan. Moment. Ja, ich denke, es ist immer unterschätzt, aber
genau,
ich würde auch sagen, dass es da bessere Titel gibt.
Und Challengers haben sie rausgebracht. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das schon auch ein verdienter Kennerspiel des Jahres-Titel war. Und jetzt hat One More Time Games quasi ihr drittes Spiel erst rausgebracht oder ihr drittes eigenes Spiel. Es gab ja immer dann Nachfolger und Erweiterungen. Und zwar Abroad. Und Boardgame Geek sagt, das kann man am besten zu dritt und zu viert spielen. Da weiß ich nicht, da können wir nachher gerne mal in eine Diskussion gehen. Ich habe es jetzt nur zu zweit gespielt, aber ich habe so das Gefühl, wenn man es zu dritt oder viert spielt, dass es vielleicht ein bisschen downtimig wird. Aber nichtsdestotrotz, Abroad, ein Spiel, was quasi das Setting von Let's Go to Japan hat in Europa. Das war dem Verlag gar nicht so bewusst, dass das so eng da irgendwie dran angelehnt ist. Also es scheint nicht die Vorlage gewesen zu sein. Dadurch, dass die auch relativ nah beieinander rausgekommen sind, wird da wahrscheinlich auch eine parallele Entwicklung stattgefunden haben. Und da ist es so, dass wir quasi von einem fiktiven Urlaubsunternehmen auf Reise geschickt werden. Wir müssen jetzt die Welt erkunden, beziehungsweise Europa, um herauszufinden, welche Orte lohnen sich denn anzuschauen. Und dafür spielen wir Karten in unseren Monatsplan quasi aus und verbringen Tage in gewissen Ländern, legen da ja quasi Tokens rein, die so ein bisschen Area Control-mäßig funktionieren, wobei es kein Area Control in diesem klassischen Sinne ist, dass wir damit andere vertreiben. Es ist eher ein Area Majority. Und erleben dann ganz viele interessante Dinge, die man entweder sehr thematisch dann auch erzählen kann, wie zum Beispiel, ich reise jetzt auf die Kanarischen Inseln und besuche den Vulkan El Teide, wo ich dann sage, ach genial, da war ich ja schon. Oder Simone hatte jetzt letztens eine Karte, wo sie sagte, hä, da waren wir doch auch schon, oder? Oder ich habe jetzt war mit meinem besten Freund vor ein paar Wochen in Niederlanden Urlaub und habe dann die Kinderdijk-Windmühlen gefunden, wo wir noch waren. Also ich finde, die Optik und die Aufmachung hilft diesem Thema ungemein. Das finde ich nämlich, weiß gar nicht, hast du Let's Go to Japan gespielt?
Ja, aber nur online. Ne? Das ist ja, glaube ich, hat ja sehr schöne Karten, ist ja sehr hochwertig vom Material doch.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, mir gefallen die Karten hier besser, weil es dieses Stockfoto-mäßige hat, was man eben auch aus diesen Reiseführern kennt. Let's Go to Japan ist eher so ein bisschen gezeichneter, abstrakter. Wenn ich jetzt eine Karte bei Abroad habe, dann weiß ich sofort, okay, so sieht das aus, wo ich gerade hinreise. Und das gibt mir tatsächlich mehr Immersion. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, nee, finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde das tatsächlich gut gemacht. Und wir reisen dann quasi in den 4 Wochen, versuchen auch irgendwelche Ziele zu erfüllen, die wir uns selber gezogen haben, versuchen irgendwelche Icons zu sammeln, wollen uns in der einen Partie vielleicht darauf spezialisieren, mehrere Umweltsachen zu besuchen. Beim anderen fokussieren wir uns mehr auf irgendwelche Musiksachen. Und es gibt, ich glaube, fast 300 verschiedene Karten. Also es ist eine Menge Durchlauf.
Super viel, ja.
Und das sind so die Randinformationen. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel am Anfang echt unterschätzt. Ich weiß nicht, wie ging es dir in deiner ersten Partie?
Nochmal kurz, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zum Vergleich Let's Go to Japan. Wie gesagt, ich habe es nur online gespielt, aber von dem, was ich so sehen kann, finde ich das Material sehr hochwertig. Und eins meiner größten Kritikpunkte ist, finde ich, bei Abroad ein bisschen das Material generell. Ne? Diese Chips, dieses Plastikboard und so weiter. Daher hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Jetzt aber zum Spiel selber. Hast du, glaube ich, da schon genau das Entscheidendste angesprochen, was das Spiel ausmacht? Das ist nämlich für mich einer der Gründe, weshalb ich gar nicht unbedingt den Lacerda in Anführungsstrichen brauche. Ja, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, weil ich finde, es ist ein vom Regelwerk, würde ich sagen, es ist Kennerspiel Plus, also gerade noch so im Kennerspielbereich.
Ja.
Aber von der Denkleistung, also von den Überlegungen im Laufe des Spiels, ist es mindestens eines Expertenspiels ebenbürtig, weil durch die Menge an Karten, die du bekommst, auch auf die Hand bekommst, ziehst, was ich zumindest empfinde, dass es sehr wichtig ist, dass du dir auch regelmäßig viele Karten holst durch diese Einser-Aktion. Und dann wirklich zu schauen, da zu überlegen, was jetzt die beste Strategie ist, Ich habe mir zwischenzeitlich, hätte ich mir gehofft, dass ich so ein Bänkchen hätte, wo ich, also ich habe auch irgendwann in der zweiten Partie angefangen, die Karten nicht mehr auf der Hand zu halten. Also ich habe dann wirklich angefangen, zu überlegen, okay, das lege ich mir schon mal dahin, das spiele ich am Dienstag aus, das ist klar. Und jetzt, Moment, überlegen, die anderen Karten, wie sortiere ich die an? Ich brauche noch zwei zum Abwerfen, dann nehme ich die, die brauche ich gar nicht, weil ich sonst einfach total überfordert war mit der Anzahl der Karten.
Ich finde, das ist so dicht von dem, was du machen möchtest. Und du musst es so optimal planen, dass das Leute sicherlich anspricht, die sagen, wir brauchen etwas, was vielleicht nicht so eine Riesenkomplexität hat in den Regeln, aber sie wollen trotzdem gefordert werden. Und hier haben wir eine Interaktion auf dem Board, eben durch diese Area Majority Sachen. Ich würde sagen, das ist für mich jetzt nicht der Mechanismus, weswegen ich das Spiel spiele, überhaupt gar nicht. Aber es ist dieses Title Resource Management, was man auch aus Eurogames so ein bisschen kennt. Dieses, ich habe Blitze, mit den Blitzen kann ich mich bewegen und muss in andere Regionen laufen oder fahren mit dem Zug. Kannst aber auch fliegen. Ja, dann zahlst du 4 Münzen. Du kannst auch eine Karte haben, mit der kostet dich die erste Bewegung überhaupt gar nichts mehr. Und das sind so Sachen, die kennt man einfach aus komplexen Spielen. Und in der ersten Partie war ich komplett lost. Also ich glaube, Simone hatte doppelt so viele Punkte wie ich am Ende. Und ich habe gedacht, Mist, das hat mich jetzt schon frustriert. Ja, und dann in der nächsten Partie habe ich aber gemerkt, okay, ich muss das machen und ich muss darauf achten und du brauchst eine gesamte Partie, um überhaupt zu verstehen, wie die Mechanismen ineinander greifen, die Icons, welche Karten. Es gibt Karten, die müssen an bestimmten Tagen ausgespielt werden, dann geben sie dir einen Bonus, beziehungsweise du zahlst für die Aktion nichts. Du hast diese Einheimischen, die du einsetzen kannst, um einen gewissen Bonus in jedem Land zu bekommen, aber die sind überall unterschiedlich. Nachher gibt es noch Festivals, wenn du sie reinbringen willst. Wir haben sie direkt in der ersten Partie angebracht, die dir noch passive Effekte jedes Mal geben. Und das ist schon vom Umfang her, muss ich sagen, ist das mit Abstand das Schwerste von One More Time Games. Aber ich fand's echt cool bisher, muss ich sagen.
Ja, ich find's auch hervorragend. Und zwar, weil es so gefühlt alles hat. Also es hat wirklich so alle Elemente irgendwie von so einem Spiel. Also du hast dieses große Set an Karten. Du hast ja eine minimale Art von Engine Building, indem du die Icons dort sammelst. Naja, ist jetzt Engine Building wahrscheinlich der falsche Ausdruck.
Set Collection eher, ne?
Ja, und dazu eben trotzdem so diese unendlichen Möglichkeiten, wann macht es Sinn, wo welche Karte zu spielen. Du musst natürlich auf deine Ressourcen achten, da du musst dir wirklich so einen Plan, also du musst vorausplanen, was plane ich am besten, welche Karte spiele ich an welchem Tag, auf welche Karte setze ich vielleicht ein bisschen mehr, um mir ein paar Siegpunkte zu holen, wenn es gibt manchmal Karten, die geben dir für gewisse Icons irgendwelche Sachen. Und du hast aber gerade so ein bisschen gesagt, ich spiele das ja gar nicht wegen diesem Majority-Teil, sondern ich finde den eigentlich unglaublich wichtig für das Spiel, weil das nämlich ja etwas mir gibt, was ich sonst immer bemängel, nämlich diese hohe Interaktion. Und die ist nämlich, finde ich, gerade ja zu zweit ja extremst wichtig. Und ich finde so, das Spiel hat auch so in der ersten Partie versucht man überhaupt irgendwie so Ressourcen zu bekommen, dann, das Einkommen zu erhöhen. Irgendwann merkt man, glaube ich, ja dann, dass vor allem diese Herzen ja relativ wichtig sind.
Ja.
Und auch dort hast du ja dann wieder komplett unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, okay, will ich mich direkt vielleicht in der ersten Runde ein bisschen mehr ausbreiten oder will ich eher gucken, dass ich vielleicht Karten bekomme, die meine, man kriegt immer nach jeder Woche so ein Einkommen, ob ich da irgendwie was investieren möchte, damit ich für den Rest der, also man spielt ja 4 Runden, jede Runde ist quasi eine Woche, um da besser drauf vorbereitet zu sein. Also das ist wirklich so Optionen noch und nöcher. Und gefühlt alle relevant. Also so keine Pseudo-Option, du könntest das tun, aber eigentlich ist das ja ganz klar die offensichtlich richtige Sache, die du tun solltest. Nein, im Gegenteil. Du hast zum Start eigentlich wirklich keine, okay, das alles kann irgendwie Sinn machen. Natürlich hast du manchmal Karten von deiner Position, die mehr Sinn machen als andere, aber super viel zu bedenken und das hohe Interaktivität. Für mich wirklich eine super positive Überraschung. Also ich finde es ganz tolles Spiel. Liefert mir etwas, was ich jetzt schon lange bei anderen Spielen jetzt nicht gesehen habe. Und wie ich schon sagte, also ich finde es halt deshalb so schön, weil es leicht erklärt ist, aber dir trotzdem wirklich viel zum Grübeln gibt.
Mhm. Ich finde auch, das Spiel verzeiht ja insofern Fehler, dass wenn alle auf einem Stand sind und nicht gut spielen, dann machen einfach alle weniger Punkte. Na, es gibt ja keine schlechten, also super schlechten Züge, ja. Also wenn du keine passende Karte hast, dann verbringst du einfach einen Tag in der Region, ziehst neue Karten oder kriegst Ressourcen. Oder du spielst halt eine Karte, die dir im Zweifelsfall halt nicht viel bringt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel dir voll einen reinhaut. Aber das ist auch kein Spiel, was ich mit meiner Familie zum Beispiel spielen würde. Das ist wirklich vom Anspruch her spricht das wirklich eher viel Spieler an. Eben weil auch die Möglichkeiten so groß sind. Und da würde ich auch gerne nochmal die Brücke schlagen zu Let's Go to Japan. Das hatte ich mit dem Tobi, meinem besten Freund, in einem Brettspielcafé in Den Haag gespielt. Und muss sagen, dass die zwei Partien, die wir dort hatten, eigentlich ganz erfrischend waren, aber ich auch nach den zwei Partien gemerkt habe und auch er sagte das zu mir, dass er nicht die Ahnung hat, ob das jetzt so lange sich halten würde. Na, also ich glaube, wenn du es so 5-6 Mal gespielt hast, dann packst du es auch ins Regal und denkst so, nee, haben wir jetzt irgendwie auch schon vieles gesehen. Die Karten sind ja auch relativ, sind vehement weniger Karten, die sind auch irgendwie ähnlicher. Und ich muss auch sagen, der Drafting-Mechanismus, den fand ich da sogar eher ein bisschen hakelig am Tisch. Wofür ja viele Leute das Spiel abfeiern, fand ich das jetzt nicht den coolen Mechanismus. Und ich fand es auch jetzt von der Dramaturgie nicht so heavy. Ich finde, Abroad hat sicherlich dramaturgisch, muss man sich ein bisschen drauf einlassen und muss sich auch daran einfuchsen wollen. Aber ich finde, das Spiel spielt sich schon ganz anders, ne? Durch diese Interaktivität auf dem Board, aber auch durch die Tightness der Karten, wie sie zusammen agieren, würde ich sagen, ist das Ganze sowieso schon ein Komplexitätsniveau höher. Und das Thema ist trotzdem unverbraucht, ja? Also wie cool ist das bitte, dass wir es jetzt sich auch auf Europa konzentriert? Ich mit Flugangst bin sowieso ja jemand, der fliegt nicht. So, dann ist Europa sowieso ein spannenderes Reiseziel. Und Simone und ich, als wir es gespielt haben, sagten wir, ach, guck mal hier, Dänemark, da wollten wir doch auch irgendwann mal im Urlaub hin und so. Und das hat irgendwie so einen Moment, wo man denkt, ach, guck mal, wie tolle Orte wie in Europa auch haben und die man alle irgendwie noch bereisen könnte. Und wenn man dann noch Orte findet, die man schon bereist hat, finde das Thema super. Ich finde die Kartenumsetzung super. Die Karten sind sehr schön strukturiert. Es ist auf einen Blick immer ersichtlich, wie viel Tage kostet mich die Karte, welche Icons sind drauf. Du kannst die Schrift sehr gut lesen. Du hast immer ein riesiges Bild drauf, was für mich thematisch mich total abholt. Und ich kann das auf jeden Fall erstmal empfehlen.
Erstmal noch kurz zum Let's Go to Japan-Vergleich. Ich finde, der macht überhaupt gar keinen Sinn. Also der einzige Grund, ich verstehe, woher der Vergleich kommt, ne, weil in beiden durchs Spielen Thema. Spielt man quasi durchs Thema, genau, ich plane die Reise sozusagen, einmal nach Europa und einmal links und ich spiele quasi Karten aus in eine Woche und die liegen untereinander und auf den Karten sind übrigens auch Icons drauf und in beiden Spielen haben sie dadurch irgendeinen Effekt. Das war es dann aber auch schon. Ja, also das ist wirklich sowohl von der Zielgruppe, also Let's Go to Japan ist, glaube ich, wirklich da dieses cozy Spiel, einfach mal eben ohne dein Gehirn unendlich viel anstrengen zu müssen. Und Abroad hoch eben interaktiv, ne, mit ich nehme anderen was weg, ich spiele da doch nochmal eben einen Moment das Herz hin und verhindere dadurch, dass jemand Punkte irgendwo bekommt. Plus eben diese Grübeleien, also wirklich sehr komplex, toll. Vielleicht ein Negativkritikpunkt bei Abroad, das finde ich ist, wird sich nochmal zeigen auch mit der Zeit, aber ich würde sagen, dass schon ein bisschen auch, kann auch Glück da starken Einfluss drauf haben auf die Karten. Also hatte schon das Gefühl in der einen oder anderen Partie, dass wenn man vielleicht auch gerade zum Start da so ein Karten hat, die vielleicht auch einem so ein bisschen helfen, so diese Economy vielleicht ranzukriegen, dass da schon das zu einem anderen Ergebnis führen kann. Aber dafür finde ich, ist es auch einigermaßen schnell gespielt, weil das kommt nämlich auch nochmal hinzu, dass gerade zu zweit, das ist ja auch kein langes Spiel. Also das ist ja wirklich auch das Schöne, dass du sagst, ich habe in einer Stunde oder noch weniger, bei euch sowieso weniger, ist klar.
Ja, wir haben trotzdem eine Dreiviertelstunde gespielt. Also es ist jetzt kein kurzes Spiel, es ist schon eher ein mittellanges. Kann man schon sagen.
Genau, aber eben schon in einer überschaubaren Zeit. Also ich würde sagen, auch wir waren immer so in einer Stunde fertig. Und da ist es halt eben einfach ein schönes, kompaktes Ding. Du hast wirklich eine harte Aufgabe, die in einer Stunde gelöst wird. Gefällt mir. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, meiner Frau gefällt es tatsächlich nicht.
Ja, Simone tatsächlich auch nicht. Ja, so gut. Ja, oder nicht so gut wie mir tatsächlich.
Ja.
Ja. Es wird wahrscheinlich an den gleichen Gründen liegen, dass es halt dann doch wirklich ein Spiel ist, was auch, na, es ist wirklich das Gegenteil von cozy. Das ist nicht cozy, wenn du es spielst. Das ist schon tight. Und ich finde auch, dass man, ich sag mal, die Zeit ist schon länger, als ich auch erwartet hatte. Ne? Also Let's Go to Japan kriege ich in der Hälfte der Zeit gespielt. Und ich glaube, dass da einfach Leute jetzt mit glücklich werden, die mit Let's Go to Japan vielleicht nicht glücklich wurden. Ist meine These. Und vielleicht wäre dann für deine Frau und auch für Simone dann doch eher Let's Go to Japan was. Ich weiß nicht. Aber ich werde trotzdem weiter versuchen, dieses Spiel auf den Tisch zu bringen. Mir hat es echt gut gefallen.
Ja, ja, und ich finde Let's Go to Japan, also zumindest mechanisch, jetzt für mich uninteressant. Daher
ja.
Interessiert mich das doch schon weniger.
Haben wir doch schon zwei Titel in eins fast abgehakt mit Let's Go to Japan. Obwohl da wirklich, und das will ich auch nochmal betonen, ne, das hat vom Spielgefühl wirklich, das Thema ist sehr ähnlich, ja, Thema ist ähnlich, mechanisch sehr weit auseinander. So. Gut, Stefan, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Bei dir wird es jetzt, glaube ich, gemütlich, ne? Ein bisschen tintig. Ein bisschen
gemütlicher, aber vielleicht dann auch gar nicht so gemütlich, wie du es dir wünschen wirst. Ich bringe einen Titel mit, wo ich schon jetzt prognostizieren werde, dass er dir, glaube ich, nicht gefällt. Ich weiß es aber noch nicht. Schauen wir mal.
Ja. Wir werden es austesten müssen.
Ist von Inc., von Kaspar Lab, ein Plättchenlegespiel. Spielt sich in ungefähr 30, 45 Minuten, eher 30 als 45, würde ich sagen. Und zwar ist das so ein bisschen die Weiterentwicklung oder die komplexere Variante von Framework oder Nova Luna, wenn man so möchte. Und das Lustige war so ein bisschen, dass ich in ein oder zwei Reviews hatte ich so reingeschaut und da war das eher so, ja, geht so, muss man nicht. Und dann kam es irgendwie so, dass ich auch für unseren Urlaub noch irgendein Spiel brauchte und war im Brettspielladen. Und dann stand es da so rum und habe ich gedacht, ah ja, Framework magst du ja eigentlich schon ganz gerne, schau doch mal. Ja. Und der große Unterschied jetzt erstmal im Vergleich zu Framework und Nova Luna ist ja, also in beiden Fällen, wenn euch das nicht bekannt ist, geht es ja, die Core-Mechanik ist ja immer, du ziehst ein Plättchen und die Plättchen haben immer zwei getrennte Informationen, nämlich einmal eine Aufgabe und einmal sind sie selber eine Farbe, die du brauchst, um Aufgaben zu lösen. Natürlich nicht die, die dann dort drauf ist. In beiden Fällen hat man immer eine Anzahl von Plättchen. Man gewinnt, wenn man alle seine Plättchen irgendwo auf diese Aufgaben gelegt hat, wenn diese erfüllt werden. Erstmal, das ist bei Inc. übrigens genauso. Zumindest im Grundprinzip. Und das Schöne daran gefällt mir erstmal, keine Siegpunkte. Alle Spiele, die keine Siegpunkte mal haben, sondern andere Wege zum Gewinnen, finde ich immer sehr sympathisch. Jetzt macht Inc. erstmal unglaublich viel anders. Und zwar an mehreren Stellen. Es fängt nun mal an, erstmal damit, dass ein Plättchen nicht nur eine Farbe ist. Bei Framework hat es ja dann auch durchaus zwei Farben gelegentlich, sondern da sind im schlimmsten Fall bis zu vier Farben drauf. Also so ein Plättchen ist komplett unterteilt und die vier Farben sind auch mal so gemixt. Also es können mal mehrere Farben der gleichen drauf sein und es kann auch eine Farbe quer übers Plättchen gehen. Das muss man sich wahrscheinlich mal auf so Bildern anschauen.
Ja, ich sehe es.
Entscheidende Punkt dabei ist, dass du viel komplexere Muster und Wege legen kannst. Also schon allein das Anlegen der Plättchen ist hier deutlich komplexer als bei einem Framework, wo quasi ein Plättchen immer eine Farbe hat oder eben zwei. Und dazu kommt jetzt aber noch die nächste Besonderheit, dass es nicht nur Aufgaben gibt, sondern es gibt auch quasi leere Felder. Und die darfst du dann auch füllen mit deinen Plättchen, wenn du quasi die Aufgabe erfüllst. Also angenommen, die Aufgabe ist 6 lila Felder, dann ist es nicht nur entscheidend, dass du 6 lila Felder zusammenkriegst, sondern ist es für dich auch wichtig, dass du in diesem Bereich dieser 6 lila Felder möglichst viele freie Spots hast, wo du deine Discs, in dem Fall sind es sehr schöne Tintenfässchen, sage ich mal, verteilen kannst. Denn auch hier ist es so, du möchtest deine 24 Tintenfässchen loswerden. Das ist Nummer eins erstmal. Da fängt schon mal an. Nummer zwei ist dann erstmal, dass du deine Aufgaben sind nochmal aufgeteilt. Du hast nämlich ein paar, die 12 davon, die kannst du auf jede Farbe legen. Du kriegst aber am Anfang des Spiels 2 Farben zugeordnet, wo die andere Hälfte nur auf diese Farben drauf darf. Und das ist auch immer schon mal das Wichtigste, das zu machen. Dann kommt die nächste Ergänzung, und die ist, dass beim Lösen von Aufgaben, also wenn du 4er, 5er, 6er oder 7er Aufgaben löst, und wenn ich diese Zahlen sage, bedeutet das immer die Anzahl der Farben, die Bereiche, die ich quasi hier zusammenfüge, gibt es unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Und die sind zum Beispiel, eine ganz simple ist, nimm ein Tintenfass und stelle es auf einen anderen Platz. Weil was ich auch noch nicht erzählt habe, dass durch das Hinstellen der Tintenfässchen werden Bereiche blockiert. Also die zählen dann nicht mehr mit. Und dann kannst du durch das Verschieben der Tintenfässchen wieder neue Kombos auslösen, indem dann plötzlich ein Bereich, ach guck mal, jetzt kann ich auch hier diese Aufgabe auf einmal erfüllen.
Das klingt cool.
Da gibt es mehrere solcher Sachen, die, also wie lege ein Farbblättchen dazu, also die werden tatsächlich auch zufällig ausgewählt, also es gibt ein Set für die Erstpartie, aber danach suchst du dir die immer zufällig aus, und ich glaube, wir haben mittlerweile auch alle gesehen. Und das führt dann wirklich auch dazu, dass du nicht nur anfängst zu überlegen, wie werde ich meine Tintenfässchen auf die simpelste Art und Weise los, sondern wirklich zu gucken, welche Aufgaben helfen dir, wie gut dann noch weitere Kombos auszulösen. Dazu kommen noch auch ein paar Kleinigkeiten, die er auch noch, glaube ich, aus meiner Sicht relativ geschickt gelöst hat. Also er hat ja diesen Mechanismus, dass du, wenn du so einmal rumgehst, dann gibt es noch so Negativplättchen, die du platzieren musst. Am Anfang können die manchmal nerven, später im Spiel ist das egal. Du hast dadurch aber auch immer eine relativ hohe Auswahl an Plättchen, die du dir aussuchen darfst. Also wirklich aus 6 suchst du in der Regel immer aus und kannst dann, das ist aber, glaube ich, auch notwendig für das Spiel, nicht so wie bei Nova Luna, wo du dann ja nicht so schnell vorangehen willst, eventuell, wenn der andere dann ja auch mehr nehmen kann. Und generell war das so, dass nach der ersten Partie ich gedacht habe, ja, braucht's das wirklich? Das war mein erster
Gedanke. Das ist ja auch mein Gedanke gewesen, als ich das Spiel gesehen habe. Weil Framework ist ja bei uns beiden auch sehr hoch im Kurs, muss man ja einfach sagen.
So ist es. Also Framework empfehlen wir immer vor allem als Absacker. Und das ist nämlich, glaube ich, auch der große Unterschied. Also schon mal Spoiler, ich habe es jetzt in den letzten 4, 5 Tagen 8-mal gespielt. Also auch durch immer mit einem halben. Also finde es auch sehr, sehr, sehr gut. Und eben aus dem Grund, dass es eben auch deutlich mehr ist als Framework. Bei Framework ist immer so, ich würde nie denken, lass uns mal Framework spielen heute. Sondern es ist eher so, wir spielen was anderes. Und dann am Ende spielt man noch Framework.
Ja,
und hier
verstehe ich,
Inc. ist es tatsächlich so, dass ich das Spiel an sich, dass mir die Überlegung so viel Spaß macht, ich das aber auch erst durch mehrere Partien erkannt habe. Also meine Frau hat sozusagen dann gesagt, nein, wir müssen jetzt mal aufhören, wir können nicht sofort wieder ein anderes Spiel spielen, wir spielen das jetzt nochmal. Und habe ich so ein bisschen, weil ihr hat das auch sehr gut gefallen. Und da kam jetzt noch viel mehr auch wirklich so dieser Gedanke bei mir zustande, vielmehr die Überlegung, wie spiele ich perfekt, was ist eigentlich eine gute Strategie, die Kombos, man hat viel mehr zu schätzen gelernt, was man mit diesen Fähigkeiten machen kann. Man hat ja dann auch wirklich, gerade wenn man zu zweit spielt, eben schönes Wettrennen, dass ich sehen kann, okay, wie viel macht der andere, was macht er. Es gibt minimalste Möglichkeiten, dass man was dagegen tun kann, was der andere hat. Auch da gibt es, Material ist hervorragend. Diese Tintenfässchen finde ich super. Schöner Beutel. Die Plättchen sind toll. Es gibt auch da, also ich habe jetzt auch viele Sachen gar nicht erwähnt. Zum Beispiel
erlaubt muss ja auch nicht.
Bei Inc. auch die Möglichkeit, dass du musst die nicht komplett orthogonal angrenzend anlegen. Du darfst sie zum Beispiel auch versetzt anlegen. Also du kannst so das ebenfalls die Plättchen auch umdrehen. Also die kannst du selber quasi spiegeln. Da ist übrigens ein kleiner Fehler, weil die Mittelkreuzlinien sind nicht identisch mit der auf der normalen eigentlichen Vorderseite, aber das ist ein anderes Thema. Tolles Spiel, ich finde es super. Also Kaspar Lab.
Also würdest du sagen, es ist komplizierter als Framework und
Natürlich. Also ja. es fordert dich viel mehr. Also Framework spielst du ja locker von der Hüfte heraus weg. Ja. Ne? Und du, also das ist auch also allein schon das Anlegen des Plättchens, welches Plättchen wählst du, das sind so viel mehr Kombinationen durch diese, dass es eben vier Farben sind, wo legst du es an, du brauchst weiße, wie weit willst du vorgehen, was willst du dir vielleicht danach nehmen, du hast diese zwei Farben, die du selber zuerst loswerden möchtest. Also ich feiere es mittlerweile sehr, also das ist wirklich auch deutlich mehr eine Denksportaufgabe als eben ein Framework, welches du ja wirklich, okay, ich guck mal hier und dann passt das und dann, ah ja, das, bei Framework hast du auch so viele Plättchen, die du weißt, als gleich nehme das und dann weiß ich ganz genau, wo ich das anlegen muss, weil das macht nur da Sinn. Und diese Fälle hier, das ist wirklich so, du guckst auf die 6 Plättchen, die du theoretisch nehmen kannst. Ich sage, ja, das, nee, ah, doch, oder doch, ah, das könnte auch gut passen. Ich weiß nicht, soll ich lieber erstmal nur einen Schritt gehen? Und also da sind, also du hast viel, viel mehr zu bedenken in dem Spiel. Sehr deutlich cool. Mehr. Und würde dennoch sagen, dass das auch so im Kennerspielbereich ist. Und ich hätte hier auch tatsächlich so ein kleines bisschen Hoffnung, dass wir das eventuell nächstes Jahr irgendwie auf der Longliste vielleicht sehen würden fürs Kennerspiel des Jahres.
Mhm. Also, was ich schon mal sagen kann, ich habe es jetzt auch gekauft, tatsächlich.
Während des Podcasts?
Ja. Ich habe es schon bestellt, weil, pass auf, erstmal komplizierteres Puzzeln. Ja, ich fand Nova Luna und Framework waren sich zu ähnlich, deshalb ist bei uns Nova Luna tatsächlich auch mittlerweile ausgezogen.
Ja, zu Recht, ja.
Aber was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Optik. Und bei Framework kann man einfach sagen, es ist ein super Spiel und auch easy Absacker. Nicht so heavy Puzzle, aber ist schon auch cool. Auch der Mechanismus ist cool, aber es sieht auch wirklich hässlich aus. Also es ist überhaupt gar nicht mein Grafikstil. So irgendwelche Bilderrahmen, ja, die da irgendwie zusammengewurstet sind. Ich finde,
Framework ist nur funktional, ne?
Das ist so. Genau. Das ist auch okay. Macht ja auch nichts. Aber Ink sieht dabei jetzt irgendwie schon elegant aus. Mit diesen kleinen Tintenfässchen und mit den Farben, die Plättchen sehen, finde ich auch deutlich ansprechender aus. Und ich bin ja auch jemand, der guckt auch ein bisschen dann auf Thema und Optik. Und ich glaube, das wird der Simone vor allen Dingen gut gefallen. Und deshalb ist jetzt einfach mal eingepackt und dann, genau.
Ja, ich bin echt gespannt, was du sagst, weil ich irgendwie so im Gefühl hatte, dass du diese zusätzliche Komplexität nicht zu schätzen weißt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dich dann eher nervt. Aber
ja, das frage ich mich auch. Falsch, ja. Das frage ich mich auch, weil es füllt ja dann die Lücke des Kennerspiel-Puzzles. So. Mhm. Ja. Wir haben Applejack ist ein richtig gutes Puzzlespiel, wir haben Framework als richtig gutes Puzzlespiel und dann gibt es ja noch viele, die sind noch deutlich unter den beiden angesiedelt von der Komplexität. Ne? Auch ein Framework noch, ein Patchwork mit dabei ist auch super. Und dann haben wir fest für Odin ganz oben. Aber so dazwischen fehlt es vielleicht auch so ein bisschen oder fehlt mir jetzt irgendwie nichts ein.
Ja? Ich gucke gerade bei BGG, sorry, dass ich unterbreche, weil du über die Komplexität sprichst. Beide stehen bei 1,7.
Ich bin gespannt.
Das ist ja Quatsch. Also das kann nicht sein. Also das ist, Framework habe ich, also wie kann Framework überhaupt bei 1,7? Okay, wenn die 1,7 da gerechtfertigt wäre, dann muss das Ink, hätte ich jetzt auch eher gesagt, das ist eher schon 2,2, weil du schon allein auch so ein bisschen zu erklären, ein paar der Spezialfähigkeiten, dass
ja, es diese, hörte sich auch so an, als wäre es
du hast auch Schuppe drauf. Wenn du das Fläschchen auf die Aufgabe setzt, dann musst du es umdrehen und die darfst du auch nicht mehr verschieben und auch zu erklären, dass das dann das Scoring blockt, wenn es irgendwo steht, dass du die dahinter dann nicht mehr zählen kannst und solche Sachen.
Ja.
Das ist schon, also auf gar keinen Fall, also das ist nicht ansatzweise die gleiche Komplexität. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach darüber.
Ich werde berichten. Bin gespannt.
Schauen wir mal.
Ja, Stefan, dann machen wir doch jetzt weiter mit den Titeln, wo wir jetzt nicht mehr so lang und ausführlich drüber sprechen wie bei den beiden Titeln. Und zwar fange ich mal an mit einem Titel, der dir nichts sagt, der aber auch tatsächlich eine Ultimate Edition ist. Das Original kommt von 2014 und das Ganze ist Assault on Doomrock, die Ultimate Edition. So. Deswegen bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden. Das Ganze ist rausgekommen bei der Spieleoffensive unter dem, auf Deutsch zumindest, unter Grimmspire. Die haben uns netterweise auch ein vergünstigtes Exemplar zukommen lassen. Und in diesem Spiel geht es vereinfacht so ein bisschen darum, wie auch in Too Many Bones, dass wir quasi Sachen erleben und ein Abenteuer bestreiten. Ja? Das Abenteuer ist in drei Akte unterteilt, mit Bossen, mit Kämpfen. Und in der Tagphase, da erleben wir so ein paar Sachen. Da können wir uns irgendwie zwischen Orten hin und her bewegen, versuchen irgendwie vielleicht nochmal zu rasten, neuen Loot zu bekommen, mit denen wir dann nachher im Kampf stärker werden können. Roundup, mehr brauche ich erstmal zu dem Spiel nicht sagen. Das Spiel hat eine Würfelmechanik, ist auch so mein Manko an diesem Spiel, dass es leider dann doch ein bisschen zu glückslastig ist in manchen Momenten, wo ich weiß, hätte ich anders gewürfelt, wäre der Kampf auch anders ausgegangen. Das ist halt so ein bisschen dieses Army-Trash-Prinzip. Too Many Bones löst das ja sehr clever dadurch, dass ja quasi deine besonderen Fähigkeiten sich aufleveln, je nachdem, wie schlecht du würfelst und eben diese Nieten würfelst. Und hier haben wir eher so ein Würfeleinsatzsystem, dass wir manche Fähigkeiten einfach mit gewissen Würfelzahlen aktivieren müssen. Das Problem ist, wenn wir dann wirklich nur eine Würfelzahl beispielsweise würfeln, dann sind wir in dem Zug deutlich schwächer, als hätten wir vielleicht ein paar andere Zahlen gewürfelt. Das ist so das erste Manko, was ich an dem Spiel habe. Das zweite ist, was ich ziemlich cool an dem Spiel finde, ist erstmal der Kampf an sich. Denn der ist so ein bisschen, sehr einzigartig sieht der aus. Denn wir haben so Gegnerplättchen, die wir auf dem Tisch platzieren. Und das sieht ganz eigen aus. Also man hat quasi so ein fiktives Schlachtfeld und schiebt die immer in Gruppen zusammen. Und alle Gruppen agieren quasi immer auf einen Gegner drauf. Und man kann die auch aus der Gruppe wieder wegschubsen. Dann müssen sie sich erstmal annähern. Und man hat auch ein bisschen Terrorteile. Also das hat irgendwie einen gewissen Flair. Dieser Kampf ist irgendwie, hat er was. Ne? Die Gegneraktivierung ist auch relativ fluffig, ist sehr eingängig. Mein Hauptproblem bei dem Spiel ist, es ist einfach verdammt schwer. Und zwar so schwer, dass es mir überhaupt gar keinen Spaß bereitet. Wer mag, dass er wirklich so dermaßen im allerersten Kampf im Spiel so auf die Schnüsse kriegt, dass er das Spiel sofort verliert? Go for it. Es gibt ganze Boardgame-Geek-Foreneinträge darüber, wie schwer dieses Spiel ist, und auch der YouTuber Die Nische, den ich für seine Meinung sehr schätze, auch wenn wir selten einer Meinung sind, hat dann ein ausführliches Video zu dieser Schwierigkeit dieses Spiels gemacht. Geht 50 Minuten lang, wer da tiefer einsteigen möchte.
Videos sind immer hervorragend.
Wirklich immer tolle Qualität, auch wenn ich, wie gesagt, nicht immer übereinstimme. Ja, aber mir ist das zu groß, also zu schwer. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich überhaupt einen Kampf gewinnen sollte. So, es war auch nie knapp groß. Vielleicht haben wir extrem beschissen gewürfelt, aber wenn du bedenkst, wir spielen eine Dreiviertelstunde ungefähr inklusive des Kampfes und haben uns dann eine halbe Stunde darauf vorbereitet, haben irgendwie manchmal coolen Loot gefunden, manchmal eher weniger guten. Ist wohl auch sehr wichtig, dass man durch dieses Loot-Deck durchkommt, um eben die passenden Karten zu bekommen. Das ist für mich unfassbar frustrierend gewesen. Ich habe mal wieder gemerkt, in Koop-Spielen kann ich einfach nicht gut verlieren. Also ich hasse das, wenn ich dann irgendwie mit Simone zusammen da sitze und wir sind beide frustriert. Also wenn, dann sollte sich wenigstens einer freuen, dass er gewonnen hat irgendwie.
Nichtsdestotrotz, die Frage ist ja bei sowas, was ich ja okay finde, wenn man sagt, okay, ja, das haben wir dumm gemacht. Das hätten wir anders regeln müssen. Wir gucken mal hier, da haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Und lass uns mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal anders machen können. Wenn du solche Effekte hast, dann finde ich ja Verlieren in Ordnung. Wenn du aber dann denkst, einfach, ja, boah, keine Ahnung, ich weiß
Ahnung,
was wir hätten anders machen können, dann das ist ja schlecht.
Und es ist die Ultimate Edition, also es ist auch gewollt, diese Erfahrung so zu haben. Das ist einfach ein bockschweres Spiel. Ja, und wenn du eine Person bist, die die größte Herausforderung sucht und sagt, ich möchte erstmal 20 Mal verlieren gefühlt, bis ich irgendwie verstanden habe, wie ich besser werde, dann ist das vielleicht dein Spiel. Da gibt's ja auch nicht so viele Koop-Spiele von, würde ich sagen, bei denen das so der Fall ist, die so knallhart sind. Ich bin da eher raus. Was ich noch positiv hervorheben möchte, ist, ist der Humor. Also wir können zum Beispiel uns immer so eine Karte zusammencraften. Wir haben irgendwie eine Profession und wir haben noch so eine Eigenschaft. Und dann kannst du zum Beispiel den Mundgeruch haben und deine Fähigkeit ist dann in dem Spiel, dass du zum Beispiel mit deinem Mundgeruch die ganzen Gegner auf die angrenzenden Sachen verschiebst. Also es hat sehr, sehr witzige Items, sehr witzige Eigenschaften. Es gibt dann auch so die Gartenhake of Doom und so. Also das ist liebevoll designt von der Umsetzung. Wie gesagt, einfach nicht mein Spiel. Ich fand es auch leider nicht immersiv genug. Also auch gerade die Tagphase hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Der Kampf war dann nur auf die Schnauze. Würde sagen, Too Many Bones ist da für mich die bessere Wahl. Schaut euch das mal an, wenn ihr wirklich sagt, oh, mir sind alle Spiele zu einfach. Gebt mir mal was richtig Hartes, was ich Solo oder Koop spielen kann. Und dann ist das, glaube ich, ein Ding, das könnte man gut machen. Allerdings profitiert man sicherlich auch davon, wenn man es dann 10, 20 Mal gespielt hat. Aber ganz ehrlich, Stefan, wir kennen es. Also nach ein paar Partien muss das Spiel überzeugen und ansonsten wird man einfach nicht warm damit. Und bei Unstoppable war es ja auch so, dass ich zuerst immer verloren habe und trotzdem motiviert war. Na, hat sie eben auch gesagt. Wenn dann nicht klar wird, was man anders machen sollte. Man ist vielleicht auch zu doof fürs Spiel, kann ja auch gut sein. Aber wir sind zumindest nicht die Einzigen. Von daher, ja, Assault und Doomrock vor allen Dingen alleine oder zu zweit, glaube ich, sehr gut spielbar.
Gut, ein Spiel, was man aber eher spielen sollte, zumindest in meiner Erfahrung, und was jetzt das komplette Gegenteil ist von dem, was du gerade vorgestellt hast, ist ein schönes kleines Kartenspiel mit dem Namen Jungo. Hast du davon schon mal gehört? Hast du es eventuell schon gespielt?
Nee, ich habe es bei dir gesehen, dass du es eingekauft hattest. Das habe ich ja gesehen, als du es gepostet hast. Ja.
Das hat uns auf den Urlaub mit begleitet. Und es war ein Spiel, welches ich schon länger auf dem Radar hatte, weil ich das schon mal in dem einen oder anderen Review wurde das schon mal gelobt. Und das bin immer so auf der Suche, gerade für den Urlaub, so einfache Kartenspiele, die man so mit der Familie zu dritt oder zu viert spielen kann. Ich hatte daher auch gar keine Erwartungen an das Spiel. Und ich würde sagen, für mich hat das tatsächlich so ein bisschen das Spiel, welches ich auch super finde, Scout, verdrängt. Mhm. Also ein auch ein ganz, ganz schönes Spiel. Aber
zumindest jetzt aktuell für den Urlaub.
Zumindest jetzt aktuell, und da muss ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin mir natürlich dessen bewusst, aber ich kann mich nicht freisprechen davon, die ganze Familie hat es gemocht, ja. Und das ist schon immer das ist schon immer so etwas, wo es schwierig ist, sich davon loszulösen. Aber ich habe ein Spiel im Rucksack mit dabei, welches quasi genau das Gegenteil ist, es ist auch ein Kartenspiel. Ich war der Einzige, der es gut fand. Die fand es richtig schlecht.
Ja,
ich musste sie zu drei Partien zwingen und dann haben wir es nie wieder gespielt. Ich hoffe, dass ich noch, also da sprechen wir gleich drüber. Nochmal kurz zu Jungo. Das Schöne an dem Spiel ist, es geht auch hier darum, dass man Kombos in der Mitte, die jemand ausspielt, schlägt.
Ja, ja, also Ladder-Climbing.
Genau, also so ein bisschen ähnlich wie bei Scout. Die Besonderheit hier ist, die müssen alle von einer müssen die gleiche Zahl sein. Also zwei Dreien schlagen eine Acht. Ja, also fängst auch, also wenn du Pärchen, Drillinge und so weiter hast, sind die größer. Jetzt der große Twist, abgesehen davon, dass es ein paar Karten gibt, die quasi zwei Zahlen sind, also du hast Dreien und Vieren. Der allergrößte Twist ist, dass wenn du nicht die Karten schlagen kannst, darfst du eine Karte ziehen und die einordnen. Also das heißt, du kannst quasi, je länger das Spiel dauert, irgendwann hast du eine coole Kombo zusammen. Mhm. Und der zweite Twist ist, wenn du etwas schlagen kannst, dann darfst du die Karten, darfst du entscheiden, ob du die nehmen kannst. Ach so, ja, und bei der gezogenen Karte darfst du auch entscheiden, wenn du sie nicht gefällt, darfst du sie auch wieder ablegen. Also du kannst quasi eine Karte ziehen. Und das macht das Ganze aus meiner Sicht nochmal anspruchsvoller in Anführungsstrichen. Das ist ein ganz simples Ding, aber es hat trotzdem gefühlt eine gewisse taktische Tiefe in Form von, wann schlage ich jetzt zu, wenn du ein richtig hohes Ding hast, oder ziehe ich lieber nochmal. Also du willst nicht jedes Mal, wenn du kannst, zuschlagen und das eine bessere Kombo ausspielen. Du musst am Ende natürlich gucken, dass du wenn du nachher nur noch eine Karte über hast, am Ende wirst du nicht gewinnen, weil das dann wahrscheinlich der Punkt ist, wo alle Pärchen nur noch haben. Es hat auch so Odin-Elemente von dem Spiel so ein bisschen da drin. Und mehr gibt es da theoretisch gar nicht drüber zu sagen, außer dass ich es halt wirklich empfehlen kann als wirklich super schönes, kleines Kartenspiel. Wir haben es ab und zu dritt gespielt, meistens immer zu viert. Spielst du direkt drei, vier Runden. Ich glaube, wir haben an die, 30 Partien gespielt im Urlaub.
Ja, toll. Ja.
Also das war wirklich so jeden Abend. Muss jetzt auf jeden Fall 4-5 Runden Jungo gespielt werden. Daher spreche ich mich auch nicht ganz frei, das komplett objektiv zu sehen, aber
muss ja auch nicht.
Fand das wirklich
ein Hit des Urlaubs.
Ein super schönes, kleines, sympathisches Kartenspiel für
die
Familie.
Wie würdest du die Komplexität einordnen? Das hörte sich jetzt ein bisschen so an, als wäre es auch so ein bisschen Scout für noch ein bisschen niedrigeres Komplexitätsniveau, was ja nicht schlimm ist.
Genau, ich würde sagen, es ist noch ein bisschen unter Scout. Scout hat ja dann noch die ein, zwei Sachen, ne, die man da bedenken muss. Und würde ich, aber ähnlich auch, ne? Aber leicht unter Scout, würde ich auch sagen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich hier manchmal auch noch ein bisschen mehr Sachen anpassen lernen muss, wie wann nehme ich mir Karten, wann nicht.
Ja.
Fand ich daher nicht verkehrt. Beides übrigens tolle Spiele, auch ein Scout ist toll. Aber momentan regiert hier Jungo. Und das fand ich wirklich sehr gut. Es gibt, wie gesagt, ich glaube, das gehört ja auch in dieser Gruppe von Spielen, die wirklich, müsst ihr jetzt selber mal gucken, wie viel es kostet. 14 Euro sehe ich da momentan. Ja, das ist der normale Preis für so ein Kartenspiel. Finde ich, lohnt sich 13 Euro bei Fantasy Welt. Go. Ja. Kaufen, nehmen, wenn man ein Spiel für die Familie braucht. Oder ein Absacker, dafür ist es vielleicht auch okay. Wobei ich jetzt immer denke, wenn du so eine Spielerunde hast, dann willst du vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Also daher wird schon, glaube ich, eher so für den Familienkontext
Absacker
das halt, einordnen. Ne?
Ja.
Ja, genau. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn wir in unserer Brettspielrunde spielen, dann weiß ich nicht, ob das der Absacker ist, den man spielen
soll.
Dafür nicht zu leicht ist.
Ja.
Dann, dass man sagt, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr.
Aber vielleicht ja auch ein Kandidat, der den einen oder anderen Preis dann noch, ne, es ändert so ein bisschen auch optisch an Trio, würde ich sagen. Das war ja unser.
Auch ein schönes Spiel.
Ja, auch unser Spiel. Ach so, guck mal, ist auch bei Cocktail Games nämlich rausgekommen, Trio scheinbar.
Ja, stimmt, gleiche Packungsgröße, ne?
Das macht irgendwie Sinn. Und es ist übrigens auch die gleiche Designerin, Laura Michou, hat das Spiel illustriert, wie auch Trio. Das ergibt alles Sinn. Apropos schöne Illustration, ich habe auch ein kleines Kartenspiel mitgebracht, beziehungsweise zwei, die ich gleich hintereinander einmal besprechen möchte. Sie sind nämlich vom gleichen Verlag, nämlich vom Charming Games Collective und sind auch beide von Dylan Coyle, der die Spiele über Kickstarter vertreibt, beziehungsweise jetzt auch auf der Messe einen Stand hatte und sich damit ausgezeichnet hat, dass die Spiele auch schon vor der Messe nicht mehr vorbestellbar waren, weil alles ausverkauft war. Das liegt vor allem daran, dass die Spiele unfassbar niedlich aussehen. Wir sprechen mal als erstes über Capybara Crush, was ein Spiel ist, bei dem wir versuchen, Capybaras, was ja erstmal sehr niedlich ist, mit Hintergründen und verschiedenen Tieren, Orangen und sonstigen auf die Köpfe zu setzen und versuchen möglichst gut in unserem Zug eine Karte auszuwählen und eine Karte auf einem dieser Capybaras auszuspielen, können auch so Bonusfähigkeiten nutzen gegebenenfalls und versuchen eine möglichst lange Reihe von den gleichen Hintergründen und von den gleichen Tieren oder Orangen auf den Köpfen in der gleichen Reihe oder plus minus eins zu haben und scoren nachher dafür Punkte. Das klingt super simpel, war in der ersten Partie ehrlicherweise auch ganz cool, muss aber dazu sagen, es sieht zwar super schön aus, aber es hat nicht den Wiederspielreiz, den man jetzt von anderen kleinen Spielen kennt. Das ist ein nettes Puzzle, weil du auch überlegen musst, du kannst auch über die Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, vielleicht nachher nochmal Karten vertauschen. Und du versuchst so das Beste rauszuholen, aber ich sag mal, das ist glaube ich für uns jetzt als Vielspieler eher weniger das Spiel, was ich mir anschauen würde. Es ist nett, damit macht man erstmal nichts falsch, wenn man das jetzt vielleicht mit Kindern, Familie spielt, aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, da habt ihr jetzt aber riesig was verpasst. Meiner Meinung nach liegt das so zwischen einer 5 und einer 6 von 10. Was aber dagegen viel besser ist und was ich deshalb noch mehr hervorheben möchte, ist Otter. Und Otter fiel deshalb auf, weil es, meine ich, auch schon ein Video von dem Trick-Taking-Table, Taylor's Trick-Taking-Table gab. Das Ganze ist nämlich ein Shedding-Game. Also wir versuchen, möglichst schnell unsere Karten loszuwerden. Und wenn man sich die Verpackung anschaut, dann, also jedes Mal, da muss ich grinsen. Ich finde, das ist ein... Das
nennt sich Shedding-Game?
Ja, Shedding heißt, also das habe ich jetzt tatsächlich, das habe ich tatsächlich auch aus einem YouTube-Video von Cardboard East von Jay. Ja. Der hatte das genannt, Shedding, und macht auch irgendwie Sinn. Und das Cover ist auch schon so die Optik dieses Spiels. Es ist ein süßer Otter, der einen Seestern umarmt. Und thematisch finde ich das auch total niedlich, denn wir haben drei Reihen, in die wir Karten reinspielen können. Und die Karten, die wir reinspielen, sind quasi Tiere oder Sonstiges, die die Otter umarmen. Ja, es ist erstmal super süß gemacht, weil die Tiere quasi, die wir ausspielen, immer den Bauch irgendwie haben. Und diese drei Lines haben jedes Mal, oder je nachdem, wie wir wollen, auch unterschiedliche Bedingungen, was wir ausspielen können. Zum Beispiel, du musst immer eine höhere Karte auf den Stapel spielen. Oder die Karten müssen immer gerade sein. Oder die müssen sich immer in mindestens maximal zwei unterscheiden von der Höhe. Und du hast auch immer eine Restriktion, welche Farbe du spielen kannst. So, du kannst entweder eine Karte spielen, die passt, entweder zu der Kartenfarbe oder zu der Restriktion, ob höher oder wie auch immer. Oder du spielst beides passend, also höher und die richtige Farbe. Und dann darfst du nämlich noch eine Karte spielen. Und so versuchst du schnell, deine Handkarten loszuwerden. Jetzt kommt der Clou. Du darfst dich freiwillig dazu entscheiden, eine Karte nachzuziehen, sogar bis zu drei. Jetzt klingt das erstmal blöd, wenn man seine Handkarten ja schnell loswerden will. Aber da kommt die Taktik bei diesem Spiel ins Spiel. Nämlich, darf ich dann die Restriktion umdrehen? Statt höher wird daraus niedriger. Statt der orangenen Farbe, die gespielt werden kann, wird vielleicht die gelbe Farbe, die gespielt werden kann. Und dadurch versuche ich möglichst schnell Karten, die gut zusammenhängen, von meiner Hand loszuwerden. Und das ist deutlich taktischer, als es sich jetzt irgendwie erstmal anhört, weil du musst wirklich deine Hand vorbereiten. Wenn jemand die Runde zu Ende macht, ist es so, wer zuerst drei Runden gewonnen hat, hat das Spiel gewonnen. Und zumindest im Spiel zu zweit. Wir haben es bisher nur zu zweit gespielt und es funktioniert hervorragend. Und es ist so, dass du die Karten, die du nicht ausgespielt hast, wenn der andere gewinnt, auch auf der Hand für die nächste Runde behältst. Das heißt, wenn du weißt, du verlierst die letzte Runde, dann kannst du dir schon überlegen, für die nächste Runde was vorzubereiten, wie du dann das Spiel schneller aufbauen kannst. Und zack, hast du plötzlich von deinen 10 Handkarten, die du hast, sind plötzlich im ersten Zug 6 weg. Und das ist wirklich clever. Sieht nett aus und würde sagen, jetzt schon einer meiner liebsten Absacke des Jahres. Also wir haben es jetzt in weniger als 2 Wochen, glaube ich, 7, 8 Mal gespielt. Und ich würde sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Bin mal gespannt, ob sich das ein deutscher Verlag schnappt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich meine, es gibt noch den Late Pledge von dem Spiel. Ansonsten wird es bestimmt auch nächstes Jahr sonst auf der Messe sein. Aber fand ich echt cool. Also sehr große Überraschung.
Ja, hört sich interessant an. Ich werde mal ein Auge offen halten und gucken, ob ich mir das mal irgendwo ergattern kann. Ein Spiel, welches deutlich einfacher zu bekommen ist als Otter, ist To Win momentan. Und das war ja auch eine Empfehlung vom lieben Michael aus unserer Preview-Folge zur Messe. Und das hatte ich mir quasi direkt zu Herzen genommen und habe gesagt, natürlich hören wir drauf, was der gute Michael von Million Board Games, toller YouTube-Kanal, bitte unbedingt reinhören beziehungsweise schauen, zu empfehlen hatte. Das Ganze ist auch ein Kartenspiel und es ist quasi das Gegenteil von dem, was ich gerade vorgestellt habe, Jungo. Und zwar nicht mechanisch, sondern einfach, wie es bei uns in der Familie angekommen ist.
Schade.
Es ist halt eben es hat halt Player Elimination und das war sozusagen der Punkt, der hier problematisch war, also gerade auch, also bei allen anderen außer mir. Ich habe glaube ich, auch immer gewonnen, traurigerweise, wobei es jetzt egal gewesen wäre. Vielleicht hätte ich sie gewinnen lassen sollen, die anderen.
damit du mehr spielen kannst, oder was?
Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich habe 10 Karten. Ja. Also das wäre die Hoffnung gewesen. Ich ahnte ja noch nicht, welche Implikationen meine Siege haben würden, während ich mich über das Spiel erfreute und in die langen Gesichter meiner Kinder schaute. Man hat 10 Karten auf der Hand. Ich bilde immer ein Pärchen, welches jeder verdeckt vor sich ausspielt. Das bleibt liegen und ich muss in jeder Runde mehr drüberlegen. Dann werden alle Pärchen aufgedeckt und dann wird entschieden, wie viele Karten du neu ziehen darfst. Es gewinnt derjenige Last Man Standing quasi, weil du jede Runde 2 Karten ausspielst. Du wirst es aber nicht immer schaffen, 2 neue zu ziehen. Irgendwann wird es immer schwieriger, höher zu legen, passend zu legen. Und das ist so ein bisschen der Clou daran. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Karten ziehen kannst, indem du zum Beispiel das höchste Pärchen, die höchste Zahl auslegst, was du eigentlich nicht willst, weil du lieber erstmal klein stapeln willst, indem du gleiche Zahlen auslegst. Dann haben die Karten Farben. Und wenn du dann 3 untereinander hast, die gleiche Farbe haben, dann gibt es Karten und so weiter. Also es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie du Karten ziehen kannst, weshalb dann diese Überlegung, welche Karten spiele ich. Es gibt dann auch so Sternchen, wenn du davon die meisten hast und so weiter und so fort. Ich fand es halt deshalb interessant, weil ist es halt ein schönes kleines Kartenspiel. Es hat diese Space-Base-Karten, also diese sehr schmalen
Karten. Ja, die hasse ich ne? Kannst du kaum sleeven.
Ja, richtig, aber ich fand das irgendwie so passend. Das ist auch so eine schöne Packung mit diesem Magnet. Also fand auch, dazu gibt es noch so ein schönes Ding, was man in die Mitte legt. Also ich hatte eigentlich echt viel Spaß da drin. Und wir sprachen ja gerade darüber, über den Absacker, dass ich sagen würde, für unsere Runde ist Jungo jetzt nicht der super Absacker. Aber to win vielleicht schon, weil das eben schon an manchen Stellen dann eben immer so ein schönes Rennen ist, weil du wirklich so mitzitterst. Von 4 Leuten sind dann nur noch 2 im Spiel, die anderen haben schon irgendwie ihre letzten Karten verbraucht und dann wirklich zu schauen, wie lange überlebt man selber, was legt der, wer schafft er nochmal 2 Karten zu ziehen, der andere, und sind es dann die richtigen, die ihm helfen, die er legen kann. Daher fand ich eigentlich, mir hat es Spaß gemacht, aber der Familie weniger. Daher wäre es ein Tipp auf jeden Fall für vielleicht als Absacker für die eine oder andere Spielerrunde. Man sollte eben sich bewusst sein, es hat Player Elimination, was ich aber nicht schlimm finde. Also ich persönlich, das ist sehr schnell gespielt. Ne? Das ist jetzt nicht so, ist das wie bei Nemesis, dass du dann irgendwie eine Stunde zugucken musst. Aber daher kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt keinen Partner gefunden, der das mit mir empfehlen würde und sagen würde, das unterschreiben würde, aber ich hatte Spaß.
Ja, mega. Also ich muss sagen, klingt immer noch sehr cool, klingt so simpel, so dass ich glaube, das kann in einer guten Runde auch mal so spät am Abend, vielleicht nach einem etwas härteren Spiel, Galactic Cruise oder so, vielleicht nochmal den Abend ein bisschen auflockern, trotzdem nicht stumpf irgendwie zu spielen. Ich möchte das unbedingt mal mitspielen.
Ja.
Ich habe ein Spiel mitgebracht, Stefan, das könnte dich theoretisch interessieren, aber nach meinem Pitch wahrscheinlich eher nicht mehr. Es gibt immer noch ein Zwei-Personen-Spiel, wo der Stefan seit Jahren sagt, ey, dann eigentlich müsste ich das mal wieder mehr spielen. Ne? Und eigentlich ist das ja auch so ein gutes Spiel. Ja? Und es ist von Richard Garfield, wovon rede ich?
Mindbug.
Na, das natürlich auch. Das hast du aber auch schon gespielt. Ja, du hast dir ja auch jetzt die King of Tokyo-Variante natürlich zugelegt auf der Messe. Zumindest, wenn wir in der Zeit reisen könnten, würden wir es wissen. Nichtsdestotrotz, es geht natürlich um Android Netrunner, was dir ja ein großer Begriff sein sollte und du ja auch durchaus dieses Spiel richtig gut findest. Kann man ja sagen, einfach mal, ne?
So ist es.
Und jetzt ist es so, dass Arbeiter von Fantasy Flight Games, die zum Beispiel auch an Marvel Champions gearbeitet haben oder an Keyforge, ein neues Duellkartenspiel entwickelt haben. Und zwar Hubworld Eidolon. Das Ganze wird seltsamerweise für 2027 aufgelistet bei Boardgame Geek, ist aber quasi eine Kickstarter Preview, die wir bekommen haben. Die haben so ein paar Preview-Decks, die man wohl anfragen kann und dann geht's los. Und es erinnert sehr, sehr stark erstmal an Android Netrunner. Wir haben nämlich im Gegensatz aber zu Android Netrunner keine asymmetrischen Fraktionen in dem Sinne, dass eine Runner, einer Korb, sondern wir haben beide das gleiche Ziel und zwar die Sachen von den anderen zu stehlen. Und zwar so schnell es geht, 3 Karten und dann haben wir das Spiel gewonnen. Und so der Gag des Spiels ist, die kannst du nicht gut verteidigen. Du musst auch wieder ein bisschen bluffen. Wir haben 3 Lanes, wohin gespielt werden kann. Du kannst aber auch wieder in Ablagestapel rein. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den noch im Zielstapel zu haben. Und wir machen ähnlich wie bei Android Netrunner auch Aktionen wie einen Run auf eine bestimmte Lane und können dann ja quasi Interaktionen mit den Karten, die da verdeckt liegen, entweder triggern oder man lässt sich durch und dann irgendwie muss man viel Geld bezahlen, um möglichst dann alles aufzudecken. Und das ist so das gesamte Spiel erstmal. Ne? Man holt sich ein bisschen Geld, man macht tatsächlich abwechselnd Züge, ist auch anders als bei Android Netrunner. Und es ist generell deutlich leichter reinzukommen. Bei Android Netrunner muss man halt dazu sagen, da brauchst du jemanden, der dir am besten auch erklärt, wie es funktioniert, weil da halt sehr viele Begriffe wie es Headquarter ist deine Hand und so, das ist halt schon jetzt nicht ohne, sag ich mal. Ne? Da muss man reinkommen, auch die Regeldichte ist halt schon sehr immens und gerade wenn du Starterdecks hast, wenn du da jemanden kennst, der dich da einführen kannst, super. Harvard Eidolon hat jetzt nicht so einen riesen Impact in dieser Regeldichte. Leider fehlt dadurch aber auch so ein bisschen der Reiz des Spiels. Es fehlt so ein bisschen der Thrill. Also man hat zwar die Momente auch, wo man denkt, okay, hoffentlich macht er jetzt keinen Run auf meine dritte Line, weil da unten liegt die Karte, die er braucht. Aber es ist auch manchmal sehr random, wer dann irgendwo eine Karte rauszieht aus deiner Hand. Es dauerte unsere erste Runde, also generell kann man sagen, die Runden waren sehr unterschiedlich. Also unsere erste Runde, die ging unfassbar lang. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Oder eine Dreiviertelstunde. Und die danach ging teilweise nur 10 Minuten. Also es war sehr unterschiedlich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt haben sie es schon so gestreamlined. Jetzt ist die Spielerfahrung doch irgendwie wieder so unterschiedlich gut. Und letztlich muss man sich einfach die Frage stellen, was macht's besser als Android Netrunner? Und wenn das nachher irgendwie nur die Komplexität ist, dann sehe ich da nicht so ganz den Investitionsgrund, da jetzt komplett reinzugehen. Es wird auch ein Sammelkartenspiel sein. Das heißt aber nicht, dass man da irgendwie Packs wahrscheinlich öffnet, sondern es wird ein Living Card Game sein, wie man es von Marvel Champions oder Android Netrunner eben auch kennt. Aber ich muss sagen, da jetzt viel Geld zu investieren, mache ich persönlich nicht. Also das Spielkonzept hat mich nicht persönlich gehuckt. Ich finde, die Karten sehen richtig toll aus. Die haben nämlich alle so eine, wie soll man sagen, schon fast einen Comic-Look. Ne? Also auch sieht auch wirklich handgemacht aus. Das hat mich wirklich sehr überzeugt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, also brauchst du es? Ich glaube nicht. Also ich rate jedem dazu wirklich nochmal Android Netrunner bei Null Signal Games sich ein Starter-Set irgendwie zu holen und da mit einzusteigen. Da kriegt man sich eingefuchst, aber dann hat man auch ein schöneres Spielgefühl. Weil gerade die Asymmetrie fehlt natürlich dann doch irgendwie. Am Ende der eine, der wirklich unfassbar viele tolle Sachen machen kann. Der andere, der irgendwie versucht, als Rebell dagegen vorzugehen. Das fehlt so ein bisschen. Und nachher ist es dann für mich auch kein Duellkartenspiel, wo ich sage, okay, das ist jetzt mega.
Ja, also du hast ja die Antwort schon geliefert, braucht man nicht. Dennoch würde ich immer sagen, dass mich der Spielgedanke eines einfacheren Netrunners reizen würde. Also das wäre etwas, was ich sagen würde, sofort, weil schon allein aus persönlichen Gründen, weil ich jetzt glaube, für den Sohnemann wäre es einfach zu viel momentan da, sich jetzt mit zu beschäftigen. Und da eher so eine Mindbug-eske Erfahrung zu haben. Und was macht Netrunner ja im Endeffekt aus? A, die Asynchronität und eben natürlich ja auch dann zu schauen, ne, worauf spekuliert jemand, was auf welchen Server gehe ich, was hat er wohl dort hingelegt, wo sind die Agendas, hieß es. Ne? Ja, das in der einfachen Version würde ich jederzeit nehmen, aber deine Beschreibung geht ja ins Gegenteil.
Ja, aber du kannst, das heißt ja nicht, dass ich jetzt hier die allumfassende Meinung habe. Dadurch, dass ich es jetzt nicht mehr brauche, kann ich es dir ruhig mal mitgeben, dann kannst du es dir anschauen.
Ein Spiel, welches ich jedoch empfehlen kann und welches sich nahtlos anschließt an die Thematik von To Win. Nicht Thematik, aber woher es kommt, denn es ist aber auch eine Empfehlung von Michael aus von unserer Essen-Preview-Folge. Und es wurde auch, das hatte ich, glaube ich, damals schon auch gekauft oder nicht, weiß es nicht mehr. Und zwar die Rede ist von Links. Also Link und mit X am Ende.
Mhm.
Und wir machen das mal ganz simpel. Das ist eigentlich eine andere Vier-Gewinn-Version. Und zwar schiebe ich einfach Tetris-Teile von oben in ein Raster hinein, muss aber eben nicht vier Steine in meiner Farbe in einer Reihe irgendwie haben, sondern ich baue eine Linie von links nach rechts oder von oben nach unten.
Von links nach rechts, heißt er?
Von links.
Clever.
Deshalb heißt es so. Und zwar hat es so ein bisschen, aber wie hieß das noch? Das hatte ich vor Ewigkeiten mal vorgestellt, habe es nie wieder gespielt, fand es aber gut und würde es auch heute, kam Orion Duell, genau.
Ja.
Orion Duell hast du das auch als eine von zwei Möglichkeiten jetzt zu gewinnen. Ach, jetzt wo ich das sehe, das müsste ich eigentlich auch nochmal spielen.
Das habe ich auf der letzten Messe habe ich das gesehen und auch angespielt und da war ich unschlüssig, ob ich es hole und habe es dann doch nicht geholt.
Wir haben, genau, und wir haben in irgendeiner Gespieltfolge auch vor Ewigkeiten schon mal drüber gesprochen, glaube ich, garantiert schon
ja. Ja.
Und da hast du das auch gesagt, ich fand es ganz gut, ein bisschen nervig. Ich wollte mal die Deluxe-Variante haben. Aber zurück zu Links. Links, super. Also die Partie geht 5 Minuten, ja. Also lass es 7 oder 8 sein. Super. Das ist wie eine 4-Gewinn-Partie, ganz schnell.
Ja, ja.
Aber interessanter für Normalsterbliche, weil du schon so ein bisschen gucken musst, wie spiele ich, also schon so ein kniffliges Spiel, competitive, 2 gegen 2. Auch das im Urlaub 45 Mal, 40 Mal gespielt, irgendwo so. Die Kinder haben es miteinander gespielt und ist. Kostet jetzt nicht die Welt. Es ist schön nett gemacht, also auch mit den Teilen da rein. Das ist, wenn man so ein bisschen kompetitive kleine Puzzles mag, ist das eigentlich eine super Wahl. Und das hat eben schon so ein bisschen mehr Anspruch gefühlt als ein 4 gewinnt. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass auch Diagonalen quasi auch zählen. Also dass eben auch über Eck quasi die Verbindung erlaubt ist und eben nicht nur orthogonal. Aber wirklich, also das ist ein kleines Ding, ne? Wie auch schon viele andere Sachen. Aber das bockt richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann das einfach auch da nur nahtlos empfehlen, als kleines Goodie zum Mitnehmen. Man sollte vielleicht auch sagen, ich bin jetzt nicht einem 4-Gewinn per se abgeneigt. Und ich kann da an der Stelle übrigens nochmal empfehlen, weil ich sehe immer da die Gefahr bei uns Brettspielern, die so ein bisschen tiefer im Hobby drin sind, dass man ja solche Spiele generell nicht in seinem Haushalt hat. Aber ich
so wie Rubber, Paper, Scissors zum Beispiel, Stefan?
Alter, das gehört mit zu den 2 Spielen, die ich versuche, so gut wie möglich
zu verstecken.
Das andere ist übrigens ungeheuer hungrig.
Okay, das finde ich auch grauenvoll tatsächlich, das ist leider.
Oh Gott,
das ist so, ich finde das auch unnötig schwer tatsächlich, auch für Kinder.
Und das hat mich auch so genervt und dann irgendwann ist das. Da spielen wir ja tatsächlich gerade, haben wir jetzt noch Bossfighters QR.
Da müssen wir unbedingt drüber sprechen dann, ja.
Ja,
ja, okay, ja. Aber Links klingt cool.
Links. Simpel, aber was ich gerade noch sagen wollte, 4 gewinnt, auch das kann ich immer wieder empfehlen, vor allem wenn ihr vielleicht 2 Kinder zu Hause habt, die nicht so weit auseinander sind oder sowas. Das wird bei uns, das gehört mit in diese Spiele, die Kinder von sich aus super gerne spielen. Und im Urlaub hatte meine Frau schon gesagt, warum hast du denn 4 gewinnt nicht mit eingepackt? Schon ärgerlich. Ja, ich habe es auch mitgebracht.
Mensch, Stefan.
Mist. Dann haben die Kinder tatsächlich auch Links-Turniere gegeneinander gespielt.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das für mich, für die Arbeit tatsächlich auch eine gute Idee wäre. Mich triggert gerade, bei Boardgame gibt es ein Bild Und nach der Beschreibung, die du hattest, da müsste der gewinnen, wenn er es woanders hätte gerade reingeworfen. Also man sieht den Stein quasi gerade fallen und denkt, warum hat er es denn nicht an die andere Stelle? Er hat auch gewonnen. Das triggert mich gerade irgendwie. aber ja, cool. Ist cool. Freue ich mich drauf. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich glaube, es wird echt was für die Arbeit sein, wenn man irgendwie noch für die letzten 2-3 Minuten nochmal irgendwie einen netten Abschluss braucht.
Ja, und für 20 Euro und vielleicht ist jetzt, findet man irgendwann nochmal für einen Sale für 15 oder sowas. Also da ist das wirklich gut investiertes Preis-zu-Partien-Verhältnis.
Ja, ja. Okay, ich habe auch noch ein kleines, eher abstraktes Spiel für dich, Stefan. Und zwar haben uns Nice Game Publishing, die ja auch das wunderbare Orapa Mine rausgebracht haben. Die sichern sich gerade richtige Hits, ne? Also auch mit Slay the Spire. Die darf man nicht unterschätzen. Irgendwie haben gefühlt niemand die neuen Spiele von denen immer so auf dem Schirm, aber die darf man nicht unterschätzen. Und die haben Playball rausgebracht. Und Playball ist tatsächlich von einer Designerin, nämlich von Pauline Dittras. Und die hat zum Beispiel King Domino gemacht oder Acropolis. Und ja, sie hat
King Domino, sorry, das ist ja reingeschaut, oft so eins der meist unterschätzten Spiel des Jahrestitel, ne, wo ich sagen Findste. Würde, wirklich, ja, doch, wirklich. Das, ich glaube, da haben sich auch sehr viele drüber aufgeregt, in Anführungsstrichen, aber das finde ich immer, ich bin ja nicht scheu, die Jury zu kritisieren, gerade im Kennerspielbereich, aber hier glaube ich, das ist immer sehr gute Wahl, schöner Titel, das ist ja noch Dragomino noch drauf gefolgt und so weiter, also das ist ein schönes Familienspiel.
Ich sehe auch gerade, der Boardgame-Geek-Eintrag ist auch wenig gepflegt vom Playball, obwohl das Ganze auch international rausgekommen ist. Und definitiv auch vielleicht was für deine Kinder dann wäre, wenn sie viel gewinnen mögen. Worum geht es? Wir spielen quasi in einer abstrakten Art und Weise Fußball gegeneinander. Wir haben ein normales Feld mit Hexagonfeldern und dürfen uns immer in einer Linie so weit bewegen, wie wir wollen. Und können uns auch selbst, wir haben 3 Spielsteine, in einer Linie quasi den Ball immer zuspielen. Das heißt, das ist so eine Free Action. Wir können uns einfach bewegen und können irgendwann immer den Ball hin und her spielen. Und so versuchen wir, den Ball mit unseren 3 Spielern zum gegnerischen Ende zu tragen. Und das hat dann zwar wieder weniger mit Fußball zu tun, sondern wahrscheinlich eher mit Football, ne? Wahrscheinlich ist es dann auch eher an Football angelegt, würde ich sagen. Und wir versuchen dann quasi in dieses Ziel, in diese Ziellinie zu laufen, in unserem Zug. Der Gegner kann aber, wenn er uns überspringt, den Ball quasi mitnehmen. Ja? Und dadurch versucht man eben immer wieder so Situationen zu verhindern, wo der andere einem den Ball abnehmen kann. Aber man muss sich dann auch schon wieder taktisch positionieren. Man kann natürlich auch schon wieder 2-3 Züge im Voraus denken. Ich würde sagen, das Spiel geht auch so schnell, dass das gar nicht so, zumindest bei mir nicht so, die Intention da ist, das jetzt try hard zu spielen. Aber es ist wichtig, wo stehen deine anderen Spieler, um eben auch den Ball im richtigen Moment dann abzupassen. Und wie bringe ich mich gut in eine Position? Man darf immer 2 bis 3 Felder laufen, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Und auch gar nicht in einer Linie, sondern die darfst du bewegen, wie du möchtest. Darfst auch entscheiden, ob du das mit einem gehst, ja, also ob du mit einem 3 Felder gehst, mit den anderen gar nicht, oder du gehst mit jedem 1 zum Beispiel. Ist ein cooles, kleines Ding. Also ich muss sagen, das könnte wahrscheinlich wirklich was sein, wo man jetzt sagt, das ist ein relativ easy abstraktes Spiel. Ne? Also das finde aber das Thema gut gewählt. Es kommt auch so ein bisschen durch. Es sieht sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr schlicht aus vom Grafikdesign. Das tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Ist halt ein abstraktes Spiel. Und finde, das war auf jeden Fall mal ein einzigartiges abstraktes Spiel. Also ich habe das so in der Form auch noch nicht gesehen gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist auf jeden Fall ein 10 von 10 Titel. Ne? Schaut euch das unbedingt an. Aber wenn ihr gerne abstrakte Spiele mögt und so ein bisschen auf Innovation steht, ist das definitiv mal ein Blick wert. Also kann man auf jeden Fall auch jemanden in, ja, ich sag mal 2-3 Minuten erklären. Und eine Runde dauert dann auch, glaube ich, so 10-15 Minuten im Schnitt, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, sieht witzig aus, auch schön gemacht von den Farben. Das sind ja diese Pastellfarben, genau meins. Kostet 15 Euro und damit kann man, glaube ich, generell immer wenig falsch machen.
Ja.
hat eine große Chance, dass ich das mal bei Gelegenheit mitnehmen werde.
Sehr gut. Nun gut. Hast du noch eins, Stefan?
Ja, wir haben ja noch ein paar. Ich habe mir gedacht, ein Spiel, welches wir schon länger her gespielt haben, aber welches wir nie hier erwähnt haben.
Und ach.
Was damals schön auf unserer Zugreise haben wir beide das gespielt, habe ich, glaube ich, dir erklärt oder du mir? Ich weiß es nicht. Eins von beiden.
Dracula
versus Van Helsing. Und zwar so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Jekyll versus Hyde. Ein Stichspiel ist es natürlich nicht, aber
doch, es ist schon eine Art Stichspiel.
Das ist schon, also ich habe mir vorsichtig gerade meine Worte gesehen.
Es ist ein Zwei-Personen-Stichspiel.
Mit dem Stichspiel-König rede.
So will ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Dafür bin ich definitiv zu schlecht.
Ich wollte ja schon eher sagen, es ist ja eher ein Lane-Battler. Und zwar haben einer spielt Dracula, einer Van Helsing und wir haben auf einem schönen kleinen Board 5 Karten nebeneinander liegen und die Position ist hierbei entscheidend. Und zwar am Ende der Runde, wenn auch immer die getriggert wird, vergleichen wir unsere Karten quasi, die genau auf der gleichen Position des Gegenübers liegen. Dabei gibt es quasi die Möglichkeit, so ein bisschen, was man vielleicht auch schon erwarten könnte, dass es die unterschiedlichste Aktion, eben auch die Trumpffarbe zu ändern, die gibt es ebenfalls, die quasi eben immer alles andere schlägt. Die Besonderheit bei dem Spiel ist quasi, ich decke eine Karte auf und muss mich dann entscheiden, nehme ich diese und ordne sie irgendwo auf meinen 5 Positionen ein.
Ja, du deckst sie nicht auf.
Du ziehst sie. Und dann trigger ich die Aktion der jeweiligen Karte, die ich dann weglegen würde. Ja. Ich könnte aber auch genau die gezogene Karte quasi weglegen, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, und dann eben Aktionen auslösen. Und alle Karten haben quasi, abgesehen von ihrer Zahl, dann auch besondere Aktionsmöglichkeiten. Die gibt es dann in unterschiedlichen Stärken. In der Regel ist es ja in dem Fall so, je kleiner die Zahl, desto schwächer ja auch die Aktion. Also bis hin zu die 1, da musst du eine deiner Karten aufdecken, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
Genau, und so ist es auch. Ja.
7 und 8 natürlich zum Beispiel sehr starke Karten. 7 erlaubt dir nämlich die Trumpffarbe zu ändern und 8 ist, abgesehen davon, dass es die höchste Zahl ist, auch eine Karte, mit der du theoretisch das sofortige Spielende unter gewissen Konditionen einleiten könntest. Dann gibt es so 5 Regionen, Dracula gewinnt quasi, da liegen so Chips drin, wenn er 4 Stück für jeden Stich, darf er dort dann quasi so Leute turnen, also in Vampire umwandeln und Van Helsing hat es dann quasi einfach, indem er einfach so und so viele Lebenspunkte dem Herrn Dracula abziehen muss. Und wirklich ein schönes Spiel, oder was sagst du, Simon?
Ich finde das auch cool und ich habe es auch immer noch in der Sammlung, nachdem wir es ja gespielt haben, habe ich es mir zugelegt. Ich muss sagen, das ist mir in den Partien danach nochmal aufgefallen, dass es mir ein bisschen zu glückslastig ist teilweise. Also es kommt schon darauf an, welche Karten du ziehst. Das ist in Stichspielen ja häufig auch so ein Problem, was auch manchmal kein Problem ist, weil manchmal finde ich mich damit auch sehr gut ab. So, also ich finde, das ist nicht immer ein valider Kritikpunkt zu sagen, ein Spiel ist glückslastig. Ich finde, das ist auch durchaus mal erfrischend. Ja. Mir ist es nur in den Partien tatsächlich ein bisschen negativer aufgefallen, als in denen, die wir gespielt haben. Nichtsdestotrotz, diese leichte Asymmetrie macht schon irgendwie Bock. Ich finde das mit diesem Einschätzen, was hat denn der Gegner jetzt gerade auf der Hand, wann macht wer zu, das finde ich total clever gelöst. Weil man eben ja auch eine gute Zahl deswegen aufgibt und eigentlich versucht, dass man dem anderen das Gefühl gibt, dass man gerade das Bessere hat. Das ist so ein bisschen, ist nicht Bluffing, aber man muss den Gegner so ein bisschen lesen. Das finde ich cool. Und das ist so ein kleines Ding. Ja, also Kartenqualität ist auch cool, weil es alles so ein bisschen pappiger ist. Ne? Also es sind keine richtigen Karten, sondern Pappe. Box ist cool. Also Mandu Games ist ja für gute zwei Personen in Anführungsstrichen Stichspiele bekannt. Ich habe jetzt zuletzt auch das Gelbe Haus noch nachgeholt. Das finde ich auch wirklich ein sehr, sehr schönes, auch wieder so in Anführungsstrichen Stichkartenspiel, ein bisschen simpler noch, aber ein koreanischer Verlag, der ja auch dieses Jahr wieder ein neues Spiel rausgebracht hat. Die bringen ja jedes Jahr irgendein neues Zwei-Personen-Titel-Ding raus. Und ja, kann man auf jeden Fall sich angucken. Fand ich auch tatsächlich besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Weil ich hatte zum Beispiel Jekyll vs. Hyde, hat mir nicht gefallen.
Ja, okay. Also ich fand Jekyll vs. Hyde eigentlich auch gut. Und ich hatte aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Jekyll vs. Hyde schon sehr gehypt wurde. Ja,
sehr gehypt, ja.
Und über Dracula vs. Van Helsing hat sozusagen gar keiner gesprochen, obwohl es das auf jeden Fall bessere Spiel ist.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Aus meiner Sicht. Und ich kenne, also ich habe das tatsächlich auch dann einigermaßen öfters nochmal online auch gespielt. Mhm. Hatte ich auch damals schon recht viel. Und ich hatte auch so dieses Gefühl, ja, das hat viele Glückselemente. Ich dachte früher immer, dass es sehr stark entscheidend ist, wer wie viele Siebenen hat, um die Trumpffarbe zu ändern.
Das ist
aber
es nicht, ne.
Auch das Gefühl, dass es relativ viele gute Sachen gibt, dagegen zu arbeiten.
Also gerade so die Stichfarbe zu ändern. Wenn du in dem ganzen Spiel nicht die Möglichkeit hast, die Stichfarbe zu ändern, wird es schwer. Weil der andere hat die Karten auf der Hand und der kann das Spiel die ganze Zeit an sich anpassen. Also gerade die Karte finde ich tatsächlich, wenn es so ungleich verteilt ist, dass du die nicht auf der Hand hast, der andere schon, dann wird es schwer, finde ich. Also war so mein Empfinden.
Ja, richtig. Auf der anderen Seite, finde ich, habe ich das Gefühl, dass man mittlerweile auch immer besser, also je öfters man spielt, dass man dann noch viel dazu lernt, um eventuell dagegen zu arbeiten, indem du quasi früh anfängst, Karten zu tauschen, Karten des Gegners zu nehmen, zu schauen, was er hat. Also eben diese anderen niederwertigen Farben zu nehmen.
Ja.
Also ich finde es tatsächlich auch sehr gut. Also ich finde es nicht nur so ganz nett, sondern finde es wirklich ein sehr überzeugendes Spiel, welches ich gerade so zwei Spieler Leuten empfehlen würde, weil ich das Gefühl habe, dass selbst nach einer 6., 7., 8. Partie man immer noch gut dazulernt und eventuell überlegt, wie kann ich dem entgegenwirken.
Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch ein gutes Spiel. Du solltest dir unbedingt The Yellow House, beziehungsweise das Gelbe Haus, heißt es auf Deutsch, anschauen, weil gerade hat es ja eben noch Ladder Climbing genannt und das ist in zwei Personen eine Art Ladder Climbing Game. Das finde ich tatsächlich auch sehr cool. Das haben wir jetzt gerade viel gespielt. Das war so ein Messetitel vom letzten Jahr, den wir jetzt endlich mal nachgeholt haben. Der ist nämlich auch bei Mandu Games erschienen. Und den gibt's auch bei Board Game Arena, wenn du es mal vorher austesten willst. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Wird gemacht.
Ich habe auch noch einen letzten Titel mitgebracht für heute. Und das ist ein Titel von Plate Games. Ihr habt es in unserer Vorschauliste gehört. Plate Games, der koreanische Verlag, wo ich ziemlich viel Geld gelassen habe, aber sie haben uns auch netterweise vorher noch ein paar Exemplare zugeschickt und das Spiel hatte ich gar nicht angefragt und deshalb auch überhaupt gar nichts davon erwartet, war aber mit in der Box drin und weswegen ich es jetzt erwähne, ist das echt cool. Also Express Cross heißt das Spiel und es sieht sehr stumpf aus. Es ist so eine Art Kreuz und man trägt Zahlen ein. Und was man tut in seinem Zug ist, Einwürfe zu würfeln. Und die Würfe sind schon mal unterschiedlich, weil die haben nicht Zahlen von 1 bis 6, sondern die haben Zahlen von 1 bis 8. Manche Zahlen werden übersprungen. Dann kann man sich noch optional entscheiden, den durchsichtigen Würfel mitzuwürfeln immer. Und da sind Zahlen dran von minus 7 bis plus 7. Und in der zweiten Runde, beziehungsweise es wird einfach die ganze Zeit hinterher nach und nach gespielt, werden zwei Würfel gewürfelt. Dann in der dritten 3, in der vierten 4, in der vierten 5 und dann fängt es wieder an mit 1, 2, 3. Und was wir machen wollen, ist einfach nur aufsteigende Zahlen hintereinander zu platzieren. Und dabei gibt es aber einen Wertungsclou. Und zwar kriegen wir nicht unbedingt für mehr Felder immer Punkte. Denn zum Beispiel, wenn wir vier Felder aufeinanderfolgende Zahlen haben, kriegen wir 15 Punkte. Wenn wir 5 haben, nur noch 5. Oder wenn wir 11 aufeinanderfolgende Felder ausgefüllt haben mit Zahlen, gibt es 150 Punkte, bei 12 nur noch 80. Also es ist nicht ein konstant steigendes Ding, sondern es fällt auch irgendwann wieder ab. Und da gab es schon Situationen in der Partie, wo wir gemerkt haben, okay, das ist schon sehr wichtig, dass man darauf vorher schon achtet, während des Spiels. Und auch das in die Spekulation mit einbezieht. Es ist nachher natürlich auch eine Art Glücksspiel, weil man auch einen Würfel hat. Es ist so ein locker flockiges Roll and Ride, wo man jetzt sagt, das trägt jetzt auch nicht seine 20 Partien, ja, aber es ist nett genug, um das schnell mal irgendwo zwischenzuschieben. Es ist ein Spiel, wo ich denke, es sollte mir eigentlich weniger gefallen, bin ich ehrlich. Also das ist wahrscheinlich wird das die meisten, die werden sagen, ja, okay, das hat die Welt irgendwie jetzt nicht gebraucht. Aber während ich spiele, denke ich so, okay, es macht schon irgendwie Bock. Ich weiß, es gibt manchmal so Spiele, die kann man da gar nicht so ganz festmachen, woran das liegt. Aber es ist doch irgendwie interessant und dann würfelt man und muss überlegen, okay, wie viele Felder lasse ich jetzt zwischen denen noch frei? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahlen noch gewürfelt werden und so? Und ein kleines Roll and Write. Und Plate Games hat das ja wirklich wieder optimiert, denn sie haben die Zettel, du wirst dich wundern, Stefan, wahrscheinlich, wenn du die Bilder anguckst, die sind so ausgeschnitten. Und die sind dafür ausgeschnitten, dass die Würfel in die Schachtel noch mit reinpassen. Also auch wieder, ja, genial gemacht.
Ja, stimmt. Die Produktion so ein bisschen von denen fehlt, sind immer sehr gut.
Ja, das, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Abwechslung am Plan. Es gibt zwar zwei unterschiedliche Farben, aber die spielen sich trotzdem komplett identisch. Ich hätte mir da noch ein bisschen andere Linien irgendwie vorgestellt, ein bisschen andere Abbildungen, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr Entscheidungen vielleicht hat. Also vom Umfang her würde ich sagen, ist das halt jetzt nicht so mega krass. Vor allen Dingen, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Roll to the Top habe ich zum Beispiel jetzt gespielt. Da sind einfach mal zigtausende Pläne bei und haben ein ähnliches Prinzip. Nichtsdestotrotz fand ich das tatsächlich eine kleine Überraschung. Vor allem, weil es mich immer noch überrascht, dass ich denke so am Ende, ich würde es jetzt doch nochmal auf den Tisch bringen. Das ist irgendwie, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist eine, also ich finde, wenn ich jetzt sage eine 7 von 10, finde ich das eigentlich schon zu viel. Und trotzdem habe ich aber Spaß daran, also richtig Spaß. Ja,
ja, hört sich interessant an, aber ich bin jetzt noch nicht so dass ich sagen
muss,
da schlage ich auf jeden Fall zu.
Du verpasst auch nicht unbedingt was, wenn du es nicht spielst. Aber da kennst du solche Spiele, die einfach dann doch ganz cool sind, wenn man sie spielt. Und dann denkt man sich, warum findest du die eigentlich so cool? Eigentlich ist das ja eigentlich ziemlich banal, was wir hier machen. Kennst du solche Spiele? Das ist so, genau so ist Express Cross.
Ja. Und Flip 7.
Nein.
Super Spiel.
Flip 7 nicht.
Magst du eigentlich Diamant?
Ja, das finde ich sehr cool, ja.
Wie kannst du eigentlich Flip 7 nicht mögen? Das aber schon.
Ich finde, Diamant hat erstmal eine ganz andere Stimmung am Tisch, weil ja auch jeder, also ja, weil ja alle okay. mit in einem Boot sitzen. Also du, es ist ja eigentlich, klar, es ist schön, wenn du weißt, okay, der ist jetzt raus, aber wenn du weißt, du bist gerade rausgegangen und alle anderen basten jetzt auf einmal, das ist schon lustiger. So,
weißt du? Ja, okay,
aber ich habe es ehrlicherweise auch, glaube ich, nur 4-5 Mal gespielt und das müsste ich auch deutlich mehr noch auf den Tisch bringen. Aber es steht noch bei mir im Regal tatsächlich. Finde ich auch das bessere Push Your Luck, ja.
Ja, nein. Noch cool, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich habe hier tatsächlich noch Panda Royal, welches ich seit ewig, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ja. Welches auch so, hast du das schon gespielt?
Nee, aber es wird ja, also ich habe von vielen Seiten gehört, dass es ganz cool sein soll, gerade weil es halt auch in größeren Runden funktioniert, aber da denke ich mir dann immer, dann müsste jetzt die größere Runde auf mich zukommen und sagen, willst du nicht Panda Royal spielen? Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weißt du?
Ja, ne, aber das war so ein bisschen der Gedanke, also lebt es auch davon, in einer kleineren Runde quasi zu spielen, das wäre sozusagen nochmal... Ja,
das weiß ich nicht.
Ist das eher das Casual? Ja, ich auch nicht, aber da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht so dieses Casual Roll and Write am Ende des Abends ist, welches mit, wo ich nicht viel nachdenken muss.
Ja, weißt du was, kauf das doch ruhig und dann erzählst du es mir im nächsten Podcast.
Das wird passieren. Das ist ja schon...
Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Ja, bin ich gespannt. Okay. Stefan, wir haben heute einige Titel besprochen und in den nächsten Gespielt-Folgen werdet ihr sicherlich noch mehr Messetitel hören. Jetzt hatten wir ja ein paar zumindest schon mal dabei, aber ja, so sieht's aus.
Nun gut, Simon, legen wir noch ein paar Gespielt-Folgen hier hinterher. Die kommen bestimmt mit vielen schönen Messetiteln, aber das war es erstmal für heute. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn euch das noch nicht genug war, kann ich immer nur wieder auf den Podcast mit Simon und Simone verweisen. Lieblingsgegner.
Dankeschön.
Dort gibt es auch noch viele weitere andere Titel zum Reinhören.
Und sonst, wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, gerne per Mail oder Instagram, freuen wir uns immer sehr drüber. Vielleicht auch, was ist euer liebster Messe-Pick gewesen? Wenn ihr einen Anlass braucht, um uns eine Nachricht zu schreiben, dann seid ihr hiermit gegeben. Wir freuen uns da wirklich. Und ja, würden sagen, macht euch eine wunderschöne Woche und erholt euch gut von der Messe.
Bis dahin.
Ciao. Ciao, ciao.